Mein Name ist Vera Latzl. Ich arbeite seit 2011 mit Vasson, zuerst bei ihm im Restaurant und seit 2019 im Weinhandel. Ich habe Vasson kennengelernt, als ich vor gut 14 Jahren als ganz kleines Licht bei ihm im Serviceteam angefangen habe. Ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich damals wirklich gar keine Ahnung hatte von Wein. Ich kam aus der Hotellerie, wo aktiver Weinverkauf eigentlich gar nicht stattfand. Wir haben am Tisch serviert, was die Gäste in der Karte angetippt haben, ohne genau zu wissen, was wir da eigentlich ins Glas einschenken. Wurde auch weder geschult noch irgendwie motiviert, sich da weiter mit zu beschäftigen. Und das änderte sich bei mir dann schlagartig, als ich im Le Moissonnier anfing. Auf einmal war da diese riesengroße französische Weinwelt mit 1000 Namen, die mir nichts sagten und Rebsorten, die ich nicht kannte. Und da bin ich immer noch sehr dankbar, dass Vasson mich damals an die Hand genommen hat und wirklich Schritt für Schritt erklärt hat, sich Zeit genommen hat. Egal, welche blöde Frage von mir kam, er hat immer alles beantwortet und uns vor allen Dingen auch immer angehalten, sehr viel zu probieren, um zu erkennen, wie Weine sich verändern, wie dass ein Pinot Noir aus dem Elsass anders schmeckt als einer aus dem Burgund. Ich habe alles, was ich über Weine heute weiß, von Vasson gelernt und bin ihm sehr, sehr dankbar dafür.
Was für ein Mensch. Was für ein Gastronom. Was für ein Gast. Erst einmal herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Weinkenner unserer Zeit. Und heute begrüßen wir Vincent Moissonnier aus dem Kölner Le Moissonnier. Ehemals 2-Sterne-Restaurant, jetzt Tagesbistro und einer der absoluten, man kann schon sagen, Kultgastronomen. Nicht nur in Köln, nicht nur in Deutschland, weit darüber hinaus. Und, das kann ich dir sagen, ich war richtig gespannt auf dieses Gespräch. Denn im Vorgespräch hat Vincent gemeint, er sieht Sommeliers, zumindest in Deutschland, komplett kritisch. Und was er dazu sagt, was seine Meinung ist, wie er Sommeliers in Deutschland sieht, auf seine Meinung, auf seine Gedanken, auf seine kritische Betrachtung, war und bin ich sowas von gespannt. Und wenn sich jemand ein Bild machen kann, wenn jemand eine Meinung haben kann, dann er. Denn was er erreicht hat, nicht nur in der Gästebetreuung, als Kellner, als Gastronom, sondern auch von Weinseite, ist einzigartig. Auch wenn er es selber nicht gerne hört. Es gibt kaum einen Gastronom in Deutschland, der so viel Weinliebe, so viel Authentizität, auch so viel Eigensinn ausstrahlt wie Vincent. Und bevor wir gleich ins Gespräch einsteigen, möchte ich mich aufs Allerherzlichste bei der Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Segnitz, Schlumberger, Consuevini und natürlich dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg für die händische und auch für die wirtschaftliche Unterstützung ganz, ganz herzlich bedanken. Denn dank Ihnen ist er heute hier. Herzlich willkommen, lieber Vincent Moissonnier! Ich bewundere dich ungemein, weil du unglaublich meinungsfest bist. Du hast eine Meinung, du hast eine Autorität und ich frage mich so oft, hattest du ein Vorbild?
Nein, Vorbild ist übertrieben. Ich denke, jeder wäre gut beraten, wenn er authentisch bleibt und nicht so oft lügen würde.
Aber es gibt so viele auch schlaue Sätze, die du sagst. Also wenn man sich ein bisschen mit dir beschäftigt, wenn man das ein oder andere Interview liest oder vielleicht auch hört, du scheinst so, das kann ja nicht alles intuitiv sein. Es sind ja so viele Sachen, die man nachvollziehen kann und die extrem interessant sind und ja, eben sehr meinungsfest. Woher kommt das? Bist das alles du?
Ja, auf alle Fälle. Das ist, wow. Ja, aber Silvio, man sollte wirklich die Sache da lassen, wo sie ist. Also ich bin keiner, der durch die Straße läuft mit breiter Brust und sagt einfach, habt ihr gesehen, alles, was wir geleistet haben und was wir sind. Und wir haben gar nichts geleistet, wir sind nur wir. Und wir nehmen mit Lilian den täglichen Kampf an, weiter existieren zu dürfen in diese ganz, ganz schwierige wirtschaftliche Lage, den wir alle im Moment durchmachen. Und mein Lebensmotto war immer der gleiche, das Glück gehört keiner. Du stehst morgen auf, bei dir ist alles gut und es ist alles perfekt und dann kriegst du in einer an einem Tag 3, 4, 5 Schläge auf die Rübe und du weißt gar nicht warum, was denn passiert. Und nichts ist passiert, das tägliche Leben ist so und du musst einfach versuchen, das Beste draus zu machen. Und es gibt viele Sachen, die mich ärgern, die mich tierisch ärgern und wie unseren Beruf sich entwickelt hat. Und aber ich kann es nicht ändern, ich kann mich nur dagegen wehren und ich kann einfach nur sagen, macht, wie ihr das gut hält, aber lass mich bitte meine Sphäre so, wie sie ist und ich will so weiterleben, wie ich bis jetzt weiter gelebt habe, mit meinen Werten.
War der Beruf einmal anders? Also zurückgedacht in die Anfangszeit, als du in Köln begonnen hast, vor 36 Jahren?
38.
War 38, Entschuldigung.
Alles kein Problem.
War es da anders? Waren die Gäste anders? Waren die Leute, waren die Mitarbeiter, waren die Köche, war das Finanzamt anders? War es anders?
Also man darf eins nicht vergessen, Silvio. Du hast einen Punkt, der ist 0 und du hast einen anderen Punkt auf der anderen Seite, der ist 100. Das ist mein Alter. Und wenn du älter wirst, es ist wie eine Nussschale, das reibt sich von innen. Das heißt, du empfindest die Sachen nicht mehr so, wie du die empfunden hast mit 30, 40, sogar 50, sondern du siehst die Sache anders. Was natürlich war das anders, wir waren wesentlich lockerer, entspannter, es gab nicht so viel Druck, es gab nicht so viel Konkurrenz. Wir waren vielleicht in Köln 5 Restaurants, die eine gewisse Bedeutung hatten und dann hat es angefangen, dass jeder, der einen Fuß von der andere setzen könnte, gedacht hat, wenn ich mich jetzt selbstständig mache, dann muss ich in dieser Reihenfolge meinen ersten Stern bekommen, dann 18 Punkte in Gourmet und dann 3F oder 4F in Feinschmecker und dann möchte ich sofort meinen zweiten Stern haben. Und diese Wettbewerberei gab es nicht so intensiv. Wenn du überlegst, und da weißt du besser als ich, wie hart Dieter Müller gekämpft hat, um seinen dritten Stern zu bekommen, den er schon 5, 6 Jahren vorher hoch verdient hätte. Und heutzutage scheint mir das Ganze wesentlich einfacher zu sein.
Ist die Qualität nicht besser geworden im Allgemeinen? Also dass durch dieses vielleicht auch Transparente sich allgemein die Qualität entwickelt hat und deswegen mehrere Restaurants auf gleichem Niveau sind als früher, wo man sich vielleicht selber entwickeln musste und vielleicht auch nicht so gut abgucken konnte oder einen Stil irgendwie, ja, ich will nicht sagen kopieren konnte, aber
aber du hast jetzt gerade zwei wahre Worte in deinen Satz gesagt. Du hast erstmal, konnte man nicht kopieren. In der Tat gab es kein Internet, es gab sehr, sehr wenige Fachzeitschriften. Und es ist heutzutage so, dass viele, viele, viele Kollegen gar keinen eigenen Stil haben, sondern die kochen perfekt nach. Es ist einfach so, da braucht nur ein gigantischer, genialer Mensch wie Ferran Adria zu sein, der sein Espuma und Molekularküche entwickelt hat. Und dann müssen alle das Gleiche machen, egal ob die groß oder klein sind. Und dann bist du im Schwarzwald und isst auf einmal eine gebratene und danach pochierte und danach fermentierte Forellenfilet mit einem Tannensprossenschaum oben drüber. Das ist irrsinnig, das ist irre, das ist wahnsinnig. Ich habe vor kurzem mit meiner Frau in ein Restaurant mit 2 Sternen im Elsass gesessen und dann hat uns der Küchenchef ein Bachsaibling in Bienenwachs begossen, oben drüber serviert und hat das als sein Signature-Gericht. Ich habe ihn gefragt, ob er uns veräppeln wird. Ich habe gesagt, das ist ja von Steiereck. Warum sagst du, dass es dein Gericht ist? Aber so ist unsere Welt heute. Das wird unglaublich viel kopiert, unglaublich viel angepasst und ich denke nicht, dass es die Qualität der Küche steigen lässt, sondern du isst in Berlin, London, Paris, Köln und Dresden ähnliche Küche. Wenn du die Augen zumachst, weißt du nicht, wo du bist. Das ist das Problem, was wir heute haben.
Wo siehst du dich selber innerhalb der Gastronomie? Bist du Unternehmer? Bist du Gastronom? Oder bist du Maître? Bist du Sommelier? Was bist du?
Ja, du hast vielleicht noch jede Menge vergessen. Der beste Lover. Silvio, ich bin Gastgeber. Ich habe diesen Beruf ganz hart gelernt wie du. Und ich bin zu Dienst meine Gäste. Und ich muss gucken, dass alles so gut es geht, reibungslos läuft. Und ich bin, also manchmal, ich sag's ja nochmal, diese diese Eigenwerbung, die viele Kollegen vorne wie hinten für sich machen, fasziniert mich manchmal. Das ist ein, wir leben in einer Welt voller Ego und da sind Narzissten überall und das ist, es ist phänomenal. Das, wir sind Gastgeber, verdammt nochmal. Der Gast füttert unsere Kasse. Wenn er nicht mehr kommt, kannst du so gut in deine Kochjacke oder mit deinem Anzug oder Smoking aussehen. Da krepierst du. Das war's. Das sollten alle wissen. Es ist nicht, weil du tätowiert mit ein bisschen Bartansatz und den tollsten Ringe an den Fingerzeig oder am Arm, dass du etwas Besseres bist. Wir sind Gastgeber, nicht mehr, nicht weniger.
Was ist Wein in dem ganzen Prozedere für dich? Ist es ein Tool? Ist es eine Leidenschaft? Ist es eine Grundlage? Oder ist es manchmal überbewertet? Wie siehst du selber Wein?
Wein wird nie überbewertet sein. Wein wird nie ein Tool sein. Wein ist für mich, bitte an alle, die uns jetzt zuhören, ich spreche jetzt nur für mich. Also es ist keine Lektion, die ich geben möchte. Ich darf die sowieso nicht geben. Ich bin gar kein Pädagog. Sondern Wein ist Leidenschaft. Wein ist lebendig. Wein ist launisch und Wein ist eine reine Geschmackssache. Was du magst, muss ich nicht unbedingt mögen. Und deine Überzeugung von Weingüter sind nicht unbedingt meine Überzeugung, aber jeder sollte seine Meinung drüber haben. Aber er sollte einfach wissen, dass der Wein von den Winzer gemacht wird, von der Natur und nicht von den Sommelier und nicht von den Kellner und nicht von den Köchen, sondern wir sind nur ganz bescheidene Vermittler dazwischen.
Wie kann man das bestmöglich transportieren? Also indem man die Geschichte von dem Winzer erzählt oder indem man selber irgendwie versucht, kreativ zu sein? Wie findest du für dich selber in einer Bistro-Atmosphäre Wein perfekt präsentiert? Oder braucht man die gar nicht präsentieren, weil das ja alles ohnehin übertrieben ist und der Wein für sich selber sprechen sollte?
Also ich würde erstmal sagen, dass wir bei uns versuchen, immer den Gast nicht zu überfordern. Bitte denk dran, du hast immer dir gegenüber vielleicht 1% von den Leuten, die was davon in die Tiefe verstehen, und die 99% möchten einfach Spaß haben, etwas Schönes trinken, etwas entdecken, und wir sprechen, die versuchen, die zu sprechen, die gleiche Sprache wie unsere Gäste. Also wir versuchen, die nicht zu überfordern. Und ich finde einfach, Wein ist gut, Essen ist gut, aber man sollte es da lassen, wo es ist. Das heißt, man sollte das nicht sakralisieren und einfach den Gast sagen, nehmen Sie Ihren Glas, gehen Sie erstmal in den Kölner Dom und kommen Sie zurück. Also irgendwo hört der Spaß auf. Das ist in Ordnung so.
Aber die Mehrwertigkeit vom Wein, kann man die irgendwie darstellen? Bei der Küche ist es ja relativ einfach, weil ich versuche, mit verschiedenen Garmethoden oder sonstigen die Wertigkeit eines Gerichtes entweder darzustellen oder eben zu verändern. Geht sowas beim Wein auch? Also gibt es verschiedene Gläser, Tools, sonstiges, um den Wein besonders elegant zu präsentieren oder mehrwertig in einem Restaurant, in einem Bistro darzustellen?
Natürlich spielt das, die ganze Accessoire drumherum spielt eine Rolle. Das ist, das fängt von den Gläser an und geht weiter zu, was wir sehr gerne machen. Wir dekantieren unglaublich gerne Weißweine, weil die auch Luft brauchen. Wir scheuen uns nicht im Sommer den Gast zu sagen, seine Flasche Rotwein tun wir in einen Kübel mit kaltem Wasser, nicht mit Eis, mit kaltem Wasser, damit er beim 16 Grad bleibt, damit er mehr Spaß dabei hat. Es ist, Wein braucht Zuneigung, Wein braucht Pflege, aber ich bleib dabei, man muss nicht alles sakralisieren. Also es ist teilweise irre geworden, was alles da passiert. Da verstehst du nichts mehr, wenn die sprechen von ihren Vertikale, Horizontale, von ihren Jahrgangtiefe. Das möchte der Gast nicht unbedingt hören. Der Gast will entspannen, der Gast möchte verstehen, was er trinkt, aber will nicht überfordert werden.
Was ist dir persönlich besonders wichtig? Also sind es die Gläser? Ist es der Service als solches? Ist es das Nachschenken? Oder findest du manche Sachen übertrieben und manche Sachen notwendig?
Also für mich ist wichtig und loben, wenn wir Gäste den passenden Wein bringt, was wir für sein Gericht am besten passen. Er vertraut uns. Und wenn er uns beim Vorbeilaufen einfach mal ganz kurz winkt, sagt einfach, toller Wein, vielen Dank dafür. Und für mich ist es wichtig, dass auch ein Gast, der bereit ist, für ein Menü 150 Euro zu bezahlen, für einen Hauptgang 58 Euro, dass man ihm ein Glas Wein für 8 Euro hinstellt und er einfach sagt, mein lieber Mann, das hätte ich nicht dazu erwartet und der schmeckt ganz toll. Das ist auch eine Leistung, die wir bringen müssen. Der Wein muss nicht immer teuer sein. Wein ist etwas Großartiges, emotionsvoll, aber es muss nicht immer als Mehrwert gesehen werden und dann die Rechnung wird knallen und dann haben wir die Kasse wieder voll und nein, überhaupt nicht. Man kann viel Spaß mit ganz normaler Weine haben.
Und sind diese Weine für 8 Euro dann immer deine Lieblingsweine? Sind es Weine, die dich irgendwo fasziniert haben? Sind es Weine, über die du gelesen hast? Oder wie wählst du diese Weine aus?
Also es ist so, Silvio, dass wir seit 20 Jahren in unserem kleinen Unternehmen ein Weinhandel gegründet haben, weil ich mich einfach von diese große Importeur und Wiederverkäufer distanzieren wollte. Da hast du überall die gleiche Weinkarte, die gleichen Namen, es ändert sich nur an den Preis was und da ist einfach für mich keine Arbeit getan, sondern ich importiere meine Weine komplett alleine und wir pflegen es, mit kleine Winzerfamilie zu arbeiten, die überwiegend biodynamisch arbeiten und die in komplett verkannten Ecken Frankreich sind. Das heißt, wo wir die Möglichkeit haben, den Kunden einen kleinen Reisetraum damit zu geben und ihm zu sagen, wo er ist, wo was gerade da für ein Klima ist und was der Wein an Mehrwert mit sich bringt. Und dann hast du ein Fundus an solche Weine, die großartig sind, die sauber sind, die emotionsvoll sind, aber die 45 bis 50 Euro kosten können pro Flasche und dann hast du viel Spaß damit.
Wenn du sagst kleine Regionen, welche Region ist unterbewertet? Gibt es eine Region, die man noch entdecken sollte, die vielleicht der ein oder andere nicht auf dem Schirm hat?
Also entdecken kann man heute nicht mehr, aber du kannst Betriebe entdecken, die eben anders arbeiten, alleine Mitte in ein Meer von industriell hergestellte Weine. Ja, zum Beispiel das gesamte Gebiet von Auxerrois gegenüber von Chablis, diese ganze Saint-Brie-Gegend ist ein großartiger Gegend. Ich bin sehr viel präsent in Südwestfrankreich, Bergerac, Cahors. Wir sind an der Mediterraneeküste, in der gesamte Roussillon, wirklich sehr, sehr gut bestückt. Und zum Beispiel eine Gegend wie Jurançon kann unfassbar viel Spaß, sondern ist sehr vielfältig auch. Du hast von trocken bis süß und du kannst damit unglaublich viel erreichen, arbeiten. Im Moment haben wir einen großen Hype mit Jura. Das ist einfach so. Sobald das bei uns im Restaurant jemand eine Flasche Labbé bestellt, wissen wir schon, das ist ein Sommelier und geht davon aus, 99,9%, ja, er ist Sommelier. Alle schwören im Moment nur durch den Jura. Es ist so. In 1-2 Jahren wird es wieder vorbei sein. Dann sind wir vielleicht mal in Südfrankreich wieder oder an der Rhone oder es ist, also ich lasse mich von keiner Mode beeinflussen, ich lasse mich von der Arbeit, von den Winzer und ich bin immer dankbar, wenn die mir ihre Weine anvertrauen, den wir dann in ganz Deutschland vertreiben und wir sind damit sehr, sehr glücklich.
Siehst du den Wein eher singulär als singuläres Erlebnis oder denkst du dann eher, ich möchte fast sagen französisch und siehst die Kombination zu deinen Speisen? Also lebt ein Wein für sich selber oder braucht er manchmal die Würze, die Ergänzung der Speise, um sich komplett zu fühlen?
Nein, dafür fehlt mir wirklich die Intelligenz, um sowas zu beantworten. Ich kann dir nur sagen, Silvio, dass ich, du hast einen Teller, einen Hauptgang, einen Steinbutt mit einer wunderbaren Beurre Blanc Soße und eine Beilage. Gib dir mal 10 Minuten, das zu essen, aber gegenüber hast du ein Glas 0,2 von einem wunderbaren Burgunder oder von mir aus von einem Jurançon oder ein weißer Bergerac. Du wirst aber eine Viertelstunde, 20 Minuten brauchen, den zu trinken, wenn du vernünftig bist. Dann ist dein Gang schon längst fertig. Der Wein ist immer noch da. Der Wein ist für sich selbst sehr, sehr wichtig. Er muss nicht unbedingt immer wieder begleitend sein, sondern ich liebe den Wein und trinke ihn für sich selbst und nicht für den Gang.
Siehst du aber die Speise durch den Wein bereichert oder ist jedes für sich selber komplett in der Tat eigenständig?
Nein, es gibt auch Sachen, die komplett kollidieren und gar nicht gehen. Das ist richtig. Also natürlich wird der Wein aufgewertet mit einem Speisen, der genau dazu passt. Wenn du ein Rotwein mit Tannine mit einem pochierten Fisch isst, dann wird's schon problematisch. Dann musst du der eine erst erledigen und der andere dann angehen oder umgekehrt. Aber ja, natürlich. Aber ich komme nochmal zu, was ich gesagt habe. Man dürfte es nicht alles sakralisieren. Der Kunde wird überfordert. Und dann irgendwann, die Welt besteht nicht nur aus Sommelier. Oder wie nennt ihr euch immer? Soms. Entschuldigung. Soms. sondern die Welt ist bestückt von Leuten, die Spaß haben. Und wenn wir das Ganze ein bisschen mehr lockern würde, vielleicht würden wir weniger Schwund an Weintrinker haben.
Sommer siehst du eher kritisch, oder?
Oh, das macht mich schon mal, ich habe jetzt schon Pickel. Das macht mich Wahnsinn. Sommelier, das ist ein Satz, den ich beim Sternefresser gelesen habe. Liebe Grüße von hier aus. Ich finde die einfach großartig. Das ist so die wirklich die Synthese von dieser Beruf. Sommelier ist nichts anderes als ein Kellner, der eine Porzellanallergie entwickelt hat. Ich finde es großartig, das passt so sehr gut. Ich liebe Sommelier, aber die sollten bescheiden bleiben. Die sollten aufhören zu glauben, dass die Welt vom Weinmachen entwickelt haben. Im Moment sind wir voll in der Phase von Sponti. Wenn kein Kunde versteht, was Sponti ist, ist es sein Problem. Da soll man einfach lesen und lernen. Sponti ist diese spontane Gärung. Das ist so lächerlich. Das bleibt doch alle normal und hört auf zu glauben, nur ihr wird den Wein retten. Ihr werdet gar nicht retten. Ihr werdet den Wein vielleicht weiter vorantreiben können. Aber der Wein macht ihr nicht, sondern der Wein machen die Winzer. Bin ich radiert bei dir jetzt?
Nein, ganz wunderbar. Okay, also ich mag Menschen mit Meinung und die diese Meinung irgendwo transportieren. Ich frage mich aber dabei, sind es in der Tat die Sommeliers, sind es die Menschen, die sich dazu gemacht haben und sich selber mehr oder weniger auf ein Podest stellen? Oder werden sie von anderen auf ein Podest gehoben und müssen damit irgendwo umgehen, also sei es von der Presse oder sei es von Gästen, weil wenn du Sommelier bist, irgendwo erfolgreich bist, du wirst ja hofiert, du wirst ja präsentiert und du musst ja irgendwo manchmal auch genau diesem dann entsprechen, also ist das dann nicht irgendwo eine Spirale, die sich entwickelt?
Es mag sein, ich war noch nie Sommelier in meinem Leben, geschweife von einem großen Restaurant, sondern ganz normal. Ich weiß es nicht, Silvio, ich kann dir nur sagen, dass die Attraktivität unseren Beruf, ich spreche jetzt vom Service, Sommelier, auch wenn die nicht gern hören, gehören zum Service, Leute, ist recht unattraktiv. Das ist Teller tragen, Teller abräumen, eindecken, annoncieren. Früher konnte man noch tranchieren, flambieren, das gibt es nicht mehr. Also derjenige, der diese Starrolle im Service übernimmt, das war früher der Oberkellner, das ist ja der Sommelier. Er entscheidet über Leben und Tod, was seine Weinkarte angeht. Und ich glaube nicht, dass dein Podcast mich sehr viele Freude da bringen wird, aber es ist wirklich meine feste Überzeugung, die Bescheidenheit ist das Unterschrift von einem guten Sommelier. Und wir haben vielleicht, ich kenne nicht alle, lass mich mal 5 Stück in Deutschland kennen, die großartig sind und dann müssen wir wirklich heftig nachdenken.
Findest du es besser, wenn es mehr Kellner mit Weinverantwortung gibt? Also wenn jeder im Service diese Aufgabe eines Sommeliers übernehmen würde und gleichermaßen...
Das ist ganz wichtig, Silvio. Ich finde einfach, nimm mal unseren kleinen Bistro. Meine wichtigste Aufgabe ist, wenn neue Mitarbeiter kommen, ist einfach, dass die jede Frage von jeder Gast beantworten können. Das heißt, die müssen einfach wissen, ein Gast ist gerade am Essen, der Moissonnier ist in einer Ecke, Frau Moissonnier ist links, rechts, meine Restaurantleiterin ist gerade in der Küche. Er möchte aber verdammt nochmal jetzt einen Wein haben. Dann muss jeder in der Lage sein, wenn Sie mich fragen, ich würde Ihnen dazu das und das empfehlen aus dieser Gegend, weil der Wein so dazu schmeckt. Basta. Wenn das nicht der Fall ist und der arme Kellner, Kellnerin, sag ich muss erstmal unseren Sommelier fragen. Mein lieber Mann, lass uns doch damit in Ruhe. Ich will jetzt einen Wein haben, also entscheide, was kann ich denn trinken? Das ist eben die Rolle von einem Service-Mitarbeiterin oder Mitarbeiter. Er muss in der Lage sein, alles zu beantworten. Ich brauche keinen Sommelier. Der Sommelier wird meistens, wenn er nicht gut arbeitet, versuchen, mir den Wein auszudrücken, den er sowieso aus seinem Keller loswerden möchte. Ich habe selten, Silvio, ganz selten eine perfekte Empfehlung von einem Sommelier in ein Restaurant bekommen. Das ist immer, was er möchte und nicht, was ich möchte.
Was war einmal so eine Weinspeisenkombination, die dich absolut nachhaltig beeindruckt hat? Also hast du da ein konkretes Beispiel, wo du sagst, wow, und daran denke ich nachts, wenn ich nicht einschlafen kann?
Also, ich werde Ihnen diese Sendung, Silvio, keine Namen nennen, aber derjenige wird dich erkennen und die Guten werden ihn erkennen. Es gab beim Joachim Wissler einen phänomenalen Sommelier, der jetzt an der Mosel in einem 3-Sterne-Restaurant arbeitet, der mir einen weißen Hermitage zu einem Rotbarbengericht von Wissler empfohlen hat. Und der Wein, natürlich kostete er was, aber ich wollte auch, dass er was kostet. Der Wein war phänomenal dazu. Er passte, das vergisst du einfach nicht. Das ist wirklich. Und dieser Mensch gehört für mich vielleicht zu den Besten, wenn es nicht der Beste ist in Deutschland. Das ist die Bescheidenheit in sich selbst. Das ist jemand, der sich hinter den Wein stellt. Das ist jemand, der sich hinter den Gast stellt, sagt einfach, ich tue mein Bestes, damit sie glücklich werden. Das ist für mich ein super Sommelier. Das ist jemand, der dieser Name verdient.
Gehe ich völlig d'accord. Also das ist, ich glaube, es gibt auch wenige Sommeliers, die so offen, ausgesprochen, ständig hochgelobt werden und das zu Recht. Also den
kennst du doch, oder?
Und der gibt, glaube ich, wenige. Außerhalb der Branche, die ihn nicht kennen oder die nicht von ihm begeistert
aber
sind.
Ich liebe ihn, weil das ist jemand, der unglaublich an sich gearbeitet hat. Der hat an sich gearbeitet und er ist erwachsen geworden und das ist ein ganz, ganz toller Fachmann.
Nicht nur Fachmann, sondern auch ein intuitives Talent, denn ja, wenn man Sachen mit ihm blind probiert, es gibt wenige Menschen, die ich erlebt habe, die Weine so präzise blind erkennen können, damit aber nicht angeben, sondern es einfach umschreiben und es mit einer Eleganz umschreiben.
Ja.
Und was du erwähnt hast, total spannend finde, ist, was ich nicht verstehe, warum Weißweine aus der nördlichen Rhone so, also losgelöst vom Contrieu, so unglaublich unterschätzt sind. Oder auch von der südlichen Rhone, also teilweise Weißweine, die unglaublich reifen können, die eine ganz eigene Komplexität haben, aber kaum jemand hat gereifte Hermitage, gereifte Chardonnay-du-Pape, gereifte Saint-Joseph Blanc auf dem Schirm. Warum ist das so? Also warum kommen manche Weine so stark aufs Tablett und werden hochgelobt und werden überall präsentiert und andere kriegen überhaupt keine Anerkennung?
Ja, aber man muss auch dazu sagen, dass jahrzehntelang südliche wie nördliche Rhone von den Rotweinen geprägt waren. Da ob es Gros Hermitage, Cornas, Châteauneuf-du-Pape, Gigondas, das sind nur die Rotweine, die da rausgekommen sind. Die Weißweine waren im Grunde genommen Nischengeschäfte. Und zunehmend kommt es raus, weil der Weißweinkonsum weltweit steigt. Die Leute lieben Weißweine. Die tanninhaltigen Rotweine haben weniger Chancen und die Winzer zunehmend Pflanzen, Marsan, Roussan, Viognier. Ich habe vor kurzem einen ganz tollen Artikel über den weißen Saint-Péray gelesen. Das sind Weine, die unglaublich subtil sind und sehr gut. Und das kommt. Es wird zunehmend kommen, aber die Menge ist immer noch nicht ausreichend und das ist immer noch ein kleines Nischengeschäft. Aber das wird kommen, ich bin überzeugt davon. Das wird noch kommen.
Wie bildest du dich weiter? Also ist es Literatur, ist es Internet, sind es Winzerreisen, dass du neue Inspirationen bekommst, neue Weingüter entdeckst, dich von Wein überzeugen lässt?
Also es ist so, dass wir nützen mit meiner Frau Lilian jeden knappen Urlaub, den wir haben, jede Wochenende, den wir für uns nehmen können. Es ist immer Wein in den Gegenden, wo wir hingehen, weil überall, wo es Wein gibt, gibt es Kultur. Es ist einfach nicht zu ändern. Gutes Essen, gute Weine, nette Menschen. Anders habe ich es nie erlebt. Und wir reisen sehr viel. Wir machen Termine, wir gehen zu den Winzer und wenn wir dürfen, lassen wir uns Zeit mit dem Winzer und ich sauge die Informationen. Jeder Winzer spricht mit Leidenschaft über sein Terroir, seine Ängste, seine Vinifizierungsverfahren, seine Unterschiede zwischen Terracotta und Holzfässer und er lässt dich probieren, erklärt dir, warum es so ist und geht mit dir in den Reben und erklärt dir, wie die Natur im Moment arbeitet und warum ist Biodiversität so wichtig. Das bildet mich aus. Ich sauge die Informationen von Fachleute und versuche das in mein Fachjargon umzuschreiben und gebe diese Informationen an meine Kunden weiter, wenn die es hören möchten.
Gab es bei dir selber mal den Wunsch, ein Weingut zu führen, zu leiten, zu eröffnen, Wein selber zu produzieren?
Ich bin sowas von faul und ich würde das schon dreimal bücken, da muss ich schon mal da habe ich drei Wochen krank geschrieben. Nein, es ist ein harter Beruf. Das ist wirklich, wenn ich höre von den Leuten, die bei uns im Weingeschäft kommen, mein Sohn führt unseren Weinhandel mit mir und er hat gleichzeitig einen Weinladen, dass Leute maulen, weil eine Flasche Wein 25 Euro kostet. Ich sag mir, verdammt nochmal, was soll der Winzer denn verdienen? Wie soll das gehen? Meine Mutter lebt in Südfrankreich, sie ist zarte 87, lebt bei meinem Bruder, der ein großes Winzerhaus gekauft hat. Sie hat so ein kleines Apartment da drin. Und die erzählen mir voller Stolz, dass sie aus den Cubitena, also aus der Tetrapack, von den Nachbarn ein Rosé für 1 Euro den Liter trinken. Das gibt's doch. Wie soll man da überhaupt Wein erstellen? Das ist doch nicht normal. Diese Menschen müssen und dürfen leben. Das heißt, Qualität hat seinen Preis und das müsste der Kunde einfach verinnerlichen. Das ist wichtig.
Ich bin sicher, wenn du an das Weinviertel denkst, denkst du sofort an Weißwein. Vielleicht zum Einstieg ein wenig Wissen. Das Weinviertel erstreckt sich über knapp 14.000 Hektar und ist damit die größte zusammenhängende Weinbauregion in Österreich. Die Grenzen reichen vom südlichen Donauufer zur tschechischen und slowakischen Grenze, sodass sich das Gebiet als Nordostwinkel Niederösterreichs offenbart. Kannst du dir das ungefähr so bildlich vorstellen? Total spannend, finde ich, sind beim Weinviertel die klimatischen Daten. Wir haben 500 bis 600 Milliliter Jahresniederschlag. Damit gilt das Weinviertel als eine der trockensten Weinregionen Mitteleuropas. Und die Jahresmitteltemperatur beträgt zum Beispiel in Retz 10 Grad. Und genau das finde ich spannend, weil trotzdem zwischen 1900 und 2000 Sonnenstunden registriert werden. Eine der höchsten Sonnenscheindauern Österreichs. Also, klimatisch gehört das Weinviertel zum pannonischen kontinentalen Raum. Wir haben hier 87 Frosttage. Hast du das gehört? 3 Monate Frost! Noch kurz on top, weil das ist nicht unwichtig. Über allem weht der charakteristische Weinviertler Wind. Ein trockener Nordföhn, der den Pilzdruck minimiert und die Reben zu erstaunlicher Widerstandskraft zwingt. Die Landschaft ruht auf einer bis zu 10 Meter mächtigen Lüstecke, die sich über Molasse und Schotterlagen legt. Darunter breiten sich variszische Granit, Gneis und Glimmer-Schiefergesteine aus, die zusammen mit kalkreichen Schottern den Wein eine kühle Mineralität verleihen. Kleiner Funfact, denn Wein ist auch Geschichte. Unterhalb der Weinstraßenstadt Retz erstreckt sich auf 25 Kilometer Europas größtes Kellerlabyrinth mit konstanten Reifetemperaturen zwischen 8 und 12 Grad. 25 Kilometer. Wahnsinn. Und wieder zurück zum Ursprung. Also, wenn du ans Weinviertel denkst, denkst du an Weißwein. Dann pass mal auf. Es gibt in Retz den Parablouiberg. Und dieser wird von der Familie Fiedesser gepflegt. Und die Familie Fiedesser hat darauf Syrah gepflanzt. Und wenn man so einen Syrah hat, dann ist immer die Frage, macht das wirklich Sinn? Also es gibt so großartige Syrahs im nördlichen Rhonetal, im Hermitage, in Australien, in Kalifornien. Aber wenn man es schafft, einen so eigenen Syrah, eine so eigene Rebsorteninterpretation in die Flasche zu füllen, dann ist das mehr als spannend, dann ist das Faszination. Also, der Fiedesser Parapluie Riedenwein Syrah 2019 ist für mich absolut kein gewöhnlicher Wein, sondern, ich würde mal sagen, ein Schelm im Glas, der zwischen Mineralitäten samtiger Würze tanzt. Wann genau die ersten Syrah-Reben in den Granitschollen der Riede Sonnenleiten gepflanzt wurden, bleibt absolut ein Geheimnis der Familie. Keine gesicherten Informationen sind vorhanden. Unumstößlich ist aber, dass im Dezember 2021 die erste reinsortige Parapluie-Syrah-Edition der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Der beste Rotwein, den ich je im Keller hatte, rief Norbert Fiedesser aus, als die Flasche sanft knisternd den Korken preisgab. Binnen kürzester Zeit zeichnete der Falstaff den 2019er mit 91 Punkten aus. Ein Ritterschlag für das mutige Unterfangen in Österreich. Die Trauben stammen aus der Einzellage Sonnleiten am Fuße des Parapluieberges, der von Windmühlen und morschen Trockensteinmauern bewacht, mit seinem Gemisch aus verwitterten Granit und Gneis den unverwechselbaren Stempel aufdrückt. Diese Urgesteinsverwitterungsböden sind so durchlüftet und karg, dass sie den Wurzeln nur das Nötigste zuflüstern. Ein Umstand, der dem Wein seine kühle steinige Mineralität verleiht. Handlese, Maischesud, spontane Gärung. Bis Januar 2023 in gebrauchten 600 Liter Fässern, damit die Filigranität der Rebsorte erhalten bleibt. Und im Gegensatz zu manchen opulenten Roten aus Österreich behält der Parapluie Syrah eine knackige Frische, während er zugleich mit seiner kräftig dunklen Frucht, seiner pfeffrigen Würze kokettiert. Im Prinzip ist er ein wilder Gentleman, der es versteht, mit seinem schelmischen Augenzwinkern zu verführen. Was für ein Geschmackserlebnis und ein Riesendankeschön der Familie Fiedesser.
In den frühen Nullerjahren erklärte sich Sophie Fiedesser,
ursprünglich auf Marketing spezialisiert, dazu bereit, das Familienerbe in die Zukunft zu führen. 2007 stellte man den gesamten Betrieb auf biologische, wenige Jahre später, auf biodynamische Bewirtschaftung um, um jenen leisen Dialog zwischen Kosmos und Rebstock zu fördern. Während andernorts Grüner Veltliner und Riesling das Sagen hatten, keimte bei den Fidessas die Idee, ausgerechnet Syrah, jene kühne Diva der Rhone, in den steinigen Böden des Weinviertels zu zähmen. Vielen Dank für den Mut der Familie Fiedesser und dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Was ist für dich ein vernünftiger Preis? Also sowohl im unteren als auch im oberen Bereich? Also sollte man einen Wein unter 5, unter 10 Euro anbieten oder über? Gibt es Preise, die völlig übertrieben sind, wo du sagst, sowas möchte ich auf keinen Fall für Wein ausgeben?
Sprichst du jetzt für der Kunde oder sprichst du jetzt für der Kollege?
Ich spreche für dich im Kundenpreis.
Im Kundenpreis, also bei uns sind auf der Karte, sind die Anfangsweine, die preiswerte Weine ab 35 Euro die Flasche.
Und nach oben gibt es da für dich Grenzen, wo du sagst, das würde ich auf keinen Fall. Also zum Beispiel bei mir in der Weinbar habe ich ganz klar gesagt, ich möchte Weine in dem und dem Preisrahmen nicht anbieten. Zum einen, weil ich nicht die Atmosphäre dafür habe in der Weinbar, um diesen Wein in der Besonderheit zu zelebrieren. Ich habe auch nicht die Möglichkeit, das irgendwie vorzubereiten. Und daher hatte ich damals ganz klare Grenzen nach oben, wo ich gesagt habe, das möchte ich nicht anbieten. Das Ethische oder das was auch immer, Spekulative einfach mal außen vor genommen. Gibt es sowas für dich, wo du sagst, ich habe nach oben Grenzen? Oder sagst du, manche Weine kosten einfach das Geld und der Markt gibt das her und genau das möchte ich auch zelebrieren?
Auch da lasse ich den Gast entscheiden. Aber sagen wir so, bei uns hört der Spaß auf für den Kunden, beim 120, 140 Euro die Flasche. Alles, was da oben geht, passiert vielleicht mal einmal im Quartal, dass jemand kommt, sein Unternehmen verkauft hat und möchte eben eine Flasche für 800 Euro haben. Ich habe vielleicht eine so, aber mehr nicht.
Findest du, die Weine geben das her? Kann man das rechtfertigen? Also ist es die Besonderheit? Ist es der Wein als solches? Oder ist es doch dann manchmal der Name, der da das Ganze brandet?
Also ich würde es nicht bezahlen. Ich würde es auch nicht bestellen. Und ich würde nicht, weil ich das dekadent finde oder was, es hat einfach nur damit zu tun, das entspricht nicht meine Wünsche, dass ich sage, ich lasse die anderen leben, so wie die wollen, das macht mir nicht aus, solange dass die nicht provozieren, dann ist es in Ordnung. Aber natürlich macht die Marke und ich habe einen Kunde, der ab und zu uns kommt, der möchte nur Weine trinken, wenn da auf der Etikette steht, Premier Grand Cru Classé. Wenn das nicht drauf steht, will er es nicht haben. Das ist Es ist okay, der hat das Geld, der tut niemand weh, er will es trinken, ihm ist es egal. Ich glaube, ich würde ihm die Flasche umfüllen mit was anderem, der würde gar nichts merken, aber er ist glücklich damit, das ist sein Ding, dann ist es in Ordnung. Aber die Marke spielt eine enorme Rolle, keine Rede. Wenn ich teilweise sehe, was Kunden für Namen bei uns erwartet auf der Karte, die wir nicht haben, dann sage ich mir einfach, dann tu da Eiswürfel drin und dann hast du den gleichen Effekt, dann ist es okay. Es ist so, die Marke spielt eine große Rolle, aber es wird immer so sein, es ist leider so.
Was ist für dich ein Wohlfühlpreis, wenn du selber Wein kaufst, in welchem du...
Im Restaurant meinst du?
Allgemein auf dem Markt. Das ist, weil im Restaurant kommt ja immer so dieser kalkulative Faktor dazu, wo man nicht weiß, wie das Restaurant das ansetzt. Aber so, genau. Wenn du in einen Laden gehst und sagst, ich kaufe mir eine Flasche Wein, wir sind im Urlaub mit meiner Frau zusammen. Wo orientierst du dich selber und hast ein gutes Gefühl dabei?
Also es ist ja unterschiedlich je nach Region, aber ich bin bereit von 15 bis 40 Euro auszugeben für eine Flasche Wein. Wenn es zu tief drunter ist, werde ich schon Probleme haben. Also unter 10 Euro fange ich einmal an zu grübeln, was ist da passiert. Weil der Händler muss auch sein Geld verdienen. Und wenn man zusammenrechnet, die Flasche, die Etikette, der Kapsel oben drüber, die Steuern, der Arbeiter, sage ich mir nochmal, wie hat er seinen Wein gemacht?
Trinkst du Wein, um Wein zu trinken oder trinkst du Wein, um Wein zu analysieren? Also wenn du ein Gläschen vor dir hast, Versuchst du den Wein zu verstehen oder lehnst du dich zurück und lässt dich inspirieren wie von Musik?
Also weder noch. Ich gebe mir unbewusst 30 Sekunden, um den Wein zu riechen, zu probieren, zu trinken. Und dann weiß ich, ob der Wein mir Spaß machen wird oder nicht. Und dann ist es gut. Und dann ist es gut. Das ist einfach, der Wein muss einfach ausgewogen sein. Er muss mir Spaß machen. Und er muss die Gegend, woher er kommt, spiegeln. Sonst habe ich ein Problem.
Ist es für dich etwas Selbstverständliches oder ist es immer ein Highlight? Also trinkst du jeden Tag Wein, mittags, abends oder ist es dann immer ein Fest, wo du sagst, jetzt öffne ich die Flasche, weil Sonntag ist?
Also ich habe vor kurzem diese Frage beantwortet und ich habe mir direkt einen Keulenschlag bekommen. Deswegen bin ich sehr vorsichtig. Ich erzähle die Geschichte ganz schnell. Ich war in einer Reha-Klinik nach einem Unfall, den ich hatte, und der Chefarzt beim Aufnahme hat mich als letzte Frage gestellt: Moissonnier, trinken Sie Alkohol? Sag, ja klar. Was trinken Sie denn? Wein. Wie oft? Jeden Tag. Wie viel? Halbe Flasche. Dann habe ich diese ganzen Übungen gemacht: Therapie, Fliegentherapie, Tanztherapie, Maltherapie, Liegentherapie, Kusstherapie. Die sind total Baller, alle so viel die sind. Und die fühlen sich wohl dabei. Als ich raus war, gehe ich zu meiner Hausärztin und die hat den Bericht bekommen von meiner Reha-Klinik und sie sagt mir: Moissonnier, Sie haben das perfekt gemacht. Jeden Morgen pünktlich aufgestanden, Zahnseide gemacht, Bett bezogen, gefrühstückt, nicht randaliert, alle Therapie mitgemacht. Ich sage: Ja, wunderbar. Aber, sagt sie, es gibt ein Problem. Da steht unten ein Satz: Der Patient Moissonnier hat ein Alkoholproblem. Da stand ich da mit meinen zarten 64 Jahren und sage: Aber ich bin doch kein Alkoholiker. Ha, Herr Moissonnier, wenn Sie zugeben, dass Sie jeden Tag Wein trinken, dann haben Sie ein Alkoholproblem. Und irgendwann, Wochen später, hat mir ein Arzt erklärt, er sagt: Moissonnier, ich werde dein Trauma auflösen. Die Auflösung ist folgende: Der Patient Moissonnier hat erst ein Alkoholproblem, wenn er mehr trinkt als der Arzt. Und dann sage ich: Ja, ich trinke jeden Abend Wein. Ich versuche, mich zu besänftigen, nicht zu viel zu trinken, aber ich genieße meinen Feierabend nach meiner Dusche, fange an mit Lilian zu kochen, mit einem Glas Weißwein. Ich nenne das sogar mein Küchendiesel. Ohne das koche ich nicht.
Wer hat dich vom Wein überzeugt? Also gibt es jemanden, der dich inspiriert hat, geprägt hat und dir gesagt hat, was Wein ist? Oder ist das deine französische Prägung, dass euch das mit ins Bett gelegt wird?
Also auch da, Silvio, muss ich euch alle ein bisschen aufklären, was Franzose angeht. Der Franzose ist vom Geburt her der beste Esser, der beste Trinker, der beste Liebhaber. Von den drei stimmt gar nichts. Das ist schon mal so. Wir leben mit Wein, das ist richtig, aber das heißt nicht, dass wir da besser sind, auf gar keinen Fall. Frankreich ist begnadet durch unglaublich viele Mikroklima und das ist unsere Stärke. Wir haben, glaube ich, nirgendwo weltweit so viele Rebsorten wie in Frankreich. Aber das ist nicht, weil der Franzose intelligenter ist. Es ist einfach gegeben und das nehmen wir mit. Das ist wichtig. Und auf deine Frage zurückzukommen, ja, es gibt einen Mensch, der mir mein Weinerziehung beigebracht hat. Das ist gleichzeitig der Mensch, der den Wein gekeltert hat, erzeugt hat, der mich fürs Leben geprägt hat. Das ist Marc Tempé. Das ist ein Winzer aus dem Elsass. Er ist 67. Das ist ein der Pionier der Biodynamie im Elsass. Ich würde sagen, dass 95% von was ich über die Biodynamie weiß und verstehe, da verdanke ich ihn. Das ist ein Koryphä, das ist ein hochintelligenter Mann und das ist jemand, der die Natur liebt und der bringt dir bei, warum man die Natur lieben sollte. Marc Tempé hat mein Leben geprägt und geändert.
Und wie hat er dich inspiriert? Hat er dir bestimmte Weine gezeigt und die zusammen mit dir verkostet und dich darauf fokussiert? Oder war es in der Tat, dass er dir die Reben näher gebracht hat, die Vegetation im Weinberg? Wie hat er dich vom Wein überzeugt, von dem, was dann letztlich im Glas ist?
Also, Marc hat mir erstmal beigebracht, wie man Wein richtig erzeugt. Marc hat mir beigebracht, dass die Rebsorte, nehmen wir Riesling, total zweitrangig ist. Ihm interessiert es nicht, ob es Riesling, Grauburgunder, Weißburgunder ist, sondern das Terroir interessiert ihm. Und es passiert regelmäßig, wenn wir Weinproben machen bei uns mit Marc Tempé, wenn wir Kollegen Weine von Tempé verkaufen, dass sie einfach sagen, das ist niemals im Leben ein Riesling. Aber doch, der Riesling ist nur der Ehemann von diesem Terroir. Der ist da und der fügt sich an. Und das ist ganz toll. Deswegen finde ich einfach nicht gut, wenn eine Kundin oder ein Kunde uns sagt, ich mag kein Sauvignon, ich mag kein Chardonnay, ich mag kein Riesling und geschweige von Pinot Noir. Ich finde es einfach, das ist dumm, weil die Rebe ist nur ein Träger. Das Terroir ist das Allerwichtigste. Wenn du ein Riesling aus der Mosel probiert und ein Riesling aus dem Rheingau, die werden völlig anders schmecken. Und deswegen ist es ein dummer Pauschal zu sagen, ich mag diese Traubensorte nicht. Das ist nicht gut. Man sollte da andere Werte auflegen. Dafür sollte ein Sommelier gut sein, ohne zu belehrend zu sein, den Kunden zu erklären, ich lasse ihn was probieren und sie werden niemals drauf kommen, was es ist. Wenn es ihnen nicht schmeckt, ist es mein Problem, ich nehme die Flasche zurück. Und das ist nicht, und das kann Marc. Marc hat mir auch der gemischte Satz im Elsass beigebracht, warum der gemischte Satz so wichtig ist, weil das ist nichts anderes als Biodiversität. Ein Terroir, ein Parzelle mit einem gemischter Satz wird viel weniger anfällig sein an Krankheiten als ein hektarenlangen Riesling gepflanzte Weinberg. Es macht alles Sinn. Die Alten früher haben so klug gearbeitet, ohne Internet, ohne Fachliteratur, weil die einfach geguckt haben. Die haben beobachtet, die haben sich hingesetzt und die haben entschieden. Wir waren mal vor Jahrzehnten bei einer Winzerin im Elsass und da das Küchenfenster war offen und da ging ein Alter mit einem Stock an dem Fenster vorbei, der ist Charles. Und dann fragte die Winzerin, Charles, komm mal zurück. Sag mal, da oben möchte ich gern Muskateller pflanzen. Dann sagt Charles, das geht nicht. Aber Charles, warum geht es nicht? Ich kann es dir nicht sagen, aber es geht nicht, das weiß ich. Und dann ging Charles weiter. Ein Jahr später habe ich die Winzerin nochmal getroffen und gesagt, hast du jetzt deinen Muskateller gepflanzt? Sag ja, und direkt wieder abgerissen. Es geht in der Tat nicht. Es ist so, die Leute haben kein Fachwissen gehabt. Die haben einfach analysiert, die haben geguckt, die haben beobachtet und die haben die Natur respektiert. Die haben die Biodiversität gelassen, so wie sie war. Und alle haben miteinander gelebt. Und das war eine schöne Welt ohne Industrie, ohne Reichtum und ohne, es muss unbedingt rentabel sein. Also Pflanz, alles was es geht, das ist scheißegal.
Gibt es ein anderes Getränk, was dich ähnlich fasziniert? Sind es vielleicht Spirituosen? Sind es Destillate? Nein. Ist es Sake? Ist es Zitre? Ist es Poiré? Ist es,
Ich bin ein sehr einfacher, strukturierter Mann, Silvio. Ich bin weinverliebt und ich werde es bleiben. Also wenn wir zum Beispiel unterwegs sind und man fragt mich, ob ich ein Glas Champagner und ein Glas Wein haben möchte, ich sage sofort, beides sind Weine, aber ich würde lieber ein Glas Wein trinken. Das ist, für mich ist Wein einfach Entspannung, das Ende mein Arbeitstag, das ist mein Urlaub, das ist mein Glücksmoment mit meiner Frau abends, das ist, ich wäre todunglücklich, wenn ich eine Partnerin hätte, die mir jeden Tag sagen würde, so Vincent, ein Glas und dann ist Schluss jetzt, ja. Da, wie ich würde es machen, das ist, aber Wein ist gesellig, Wein ist Freude, Wein ist zum Teilen, Wein, man redet, wenn man Wein trinkt, Wein ist alles.
Welcher Wein wärst du, wenn du ein Wein wärst?
Ich wäre gern ein wunderbaren Gamay aus Morgon. Aber ein alter Gamay.
Großartig.
Alter ja. Gamay. Ja, also alter Rebstück. Weil das ist eine ganz schwierige Sache für den Gamay. Der wächst auf einem Granitboden, der muss da durchkommen, es sind lange Wege für die Wurzeln, bis die an Mineralien kommen. Er arbeitet unfassbar viel. Und wenn man einen guten Winzerin oder einen guten Winzer erwischt, dann hat man ein phänomenalen, guter Wein, der trinkbar ist, der nicht überfordert und der viel Freude hinterlässt.
Magst du Weine lieber jung oder gereift?
Beides. Ich liebe gereiften Beaujolais, also Morgon, ja. Moulin à Vent. Das sind subtile Weine, bis geht nicht mehr. Und ich liebe Moselriesling und ich liebe Grauburgunder von Franz Keller. Ich bin ein großer deutscher Weinliebhaber. Ich sammle die für mich privat.
Welche Weine sammelst du da? Sind es ausschließlich Rieslinge und Pinot Noirs oder hast du da auch dein Augenmerk links und rechts der üblichen Rebsorten geworfen oder die üblichen Gebiete?
Franken-Silvaner finde ich sehr gut. Die Bergschlossberg von Breuer als normale und Magnumflasche. Wenn man bereit ist, mir welche zu verkaufen, ich habe eine ganze Sammlung davon und ich liebe diese Weine.
Wann findest du, wenn wir zum Beispiel Bergschlossberg nehmen, hat der sein optimales Trinkfenster oder kann man das gar nicht sagen? Der ist jederzeit präsent.
Also ich bin immer wieder überrascht, wenn ich sehe, dass diese Weine mit 11% Alkohol aus der Magnumflasche, dass die Zwölfer im Moment noch so jung, juvenil und voll in der Pubertät sind, da sage ich mir einfach, es ist großartig, hoffentlich verpasse ich ihn nicht.
Sollte man sich auf den Wein konzentrieren oder soll einen der Wein inspirieren?
Also für mich ist Wein lebensnotwendig. Mir ist es eigentlich egal, ich will Freude haben. Und wenn ich das Risiko habe, dass ich mit mir an einem Tisch weinfreudige Menschen habe, dann kann es wirklich ganz bös ändern. Dann wird die Freude immer größer und Wein ist zum Verschenken. Wein ist zum Aufmachen, zum Verschenken und zum Überraschen und zum Teilen. Also es gibt nichts Schlimmeres, als allein vor dem Fernseher mit niemand mit einem Glas Wein zu sitzen. Das ist ja öde. Sondern Wein ist gesellig.
Wenn du Wein verschenkst, verschenkst du deinen Geschmack oder versuchst du die Person, der du den Wein schenkst, zu sehen und zu interpretieren?
Nein, ich versuche zu überraschen. Das ist wichtig, dass dass derjenige die Flasche entgegennimmt, sagt einfach, boah, das habe ich noch nie probiert oder würde ich unglaublich gerne probieren. Wollen wir die jetzt schon aufmachen? Und also es ist wie ein Kind, der sein Weihnachtsgeschenk entgegennimmt.
Das finde ich das Schönste, wenn man einen Wein geschenkt bekommt und den direkt öffnet.
Ja.
Also wenn man den Wein dann zusammen zelebriert und nicht erst in einen Champagner in den Kühlschrank legt oder in den Keller legt und dann irgendwann Jahre später darüber nachsinniert, wer den Wein wohl mitgebracht hat, sondern wenn man den direkt aufmacht und die Geschichte damit erlebt und den Moment einfach und dann einfach auch erfährt, warum dieser Wein mitgebracht wurde und was den Wein so besonders macht. Kann man Wein mit etwas anderem kombinieren, sei es mit Kunst, mit Musik oder sonstigen? Also findest du sowas reizvoll, wenn du ein bestimmtes Musikstück zu Wein auflegst?
Ja, also ich finde schon, dass Musik eine ganz große Rolle spielt mit Wein. Beide sind kleine Kunstwerke und beide können sich ergänzen auf alle Fälle.
Machst du das gezielt? Also suchst du einen Wein aus und sagst, dazu möchte ich Bach, Beethoven, Chopin oder wen auch immer hören? Oder ist das dann eher so zufällig, dass du sagst, wow, zu diesem Wein begeistert mich die Musik?
Nein,
so das Instrument.
So künstlerisch bin ich gar nicht begabt und so sinnlich bin ich auch nicht begabt. Aber es ist so, dass für deine Zuhörer würde ich gerne mal ein Stück empfehlen, was die gar nicht erwarten. Und zwar, ich bin ein großer, durch mein Alter, ein großer, großer Fan von David Gilmour. Das ist ein Mitglied von Pink Floyd. Und ich habe ein Stück von David Gilmour gehört, den niemand erwarten würde. Und zwar, das ist Les Pêcheurs de Perles. Also das ist von Bizet. Das ist sehr klassisch. Und der hat dieses Stück mit einer Trockengitarre, sagt man auf Französisch, das auch so auf Deutsch? Also keine Elektrogitarre,
sondern Akustikgitarre.
Und im Rücken von ihm war seine Tochter mit einem Cello. Und beide haben dieses klassische Stück gespielt und er hat gesungen. Ich verspreche dir, du zitterst am ganzen Körper, wenn du das siehst, so schön dieses Stück ist. Von David Gilmour, der wirklich diese komplette Generation geprägt hat mit seiner Musik, die mit klassischer Musik nichts zu tun hat. Und das ist Phänomen. Und dazu trinkst du einen wunderbaren Elsässer von Marc Tempe. Sein gemischter Satz Rodelsberg, das passt perfekt.
Und den dann jahrgangsaktuell oder
Reife? Nein, auch mit Reife. Aber das ist ein Wein, der jetzt da ist. Aber wir haben 8er, also 2008, 2010, 2015 mit Tim, mit meinem Sohn probiert und das ist so großartig. Also ich brauche nichts dazu. Ich brauche gar nichts. Ich brauche höchstens jemand mir gegenüber, der mich bestätigt, dass dieser Wein phänomenal gut ist. Weißt du, Marc hat ein Wein vor Jahren gehabt, ein Gewürztraminer, großer Gewächs, und Parker hat ihm dafür 100 Punkte gegeben. Das erste, was Marc gemacht hat, der hat uns alle angeschrieben, alle Importeure, und hat gesagt, ich will dieser Wein sofort wieder haben bei mir, ich möchte nicht, dass damit spekuliert wird. Wer sich nicht dran hält, bekommt keinen Wein mehr von mir. Und Jahr für Jahr verschenkt er an seine Freunde ein oder zwei Flaschen von dieser Wein. Das ist die Philosophie von Marc.
Toll.
Ja.
Großartiger Gedanke. Also eben auch das so dann durchzuführen und zu...
Also das ist aber, er ist so.
Ja. Gibt es etwas, was du mit Wein niemals tun würdest?
Oh, da ich immer tue, was ich will, wenn ich den Wein trinke, fehlt mir jetzt... Ja, ich würde niemals Wein aus der Flasche trinken.
Ich witzigerweise auch nicht, ich habe das noch nie gemacht.
Nee, musst du nicht.
Also einige haben das, und das ist so ein wenig manchmal auch lustig, und da interessante Bilder zu machen. Aber ich habe da eine Hemmschwelle. Da sprichst du mir in der Tat aus der Seele, ich könnte Wein nicht aus der Flasche trinken.
Ja, das ist das Gleiche. Die Leute, was mich auch sehr stört, sind Menschen am Tisch, die ihren Glas oben, wo die Lippen normalerweise kommen, anfassen und trinken. Da habe ich auch große Schmerzen. Ich sage mir einfach, ein Stiel ist da, um angefasst zu werden. Und pack eure Gläser am Stiel, bitte.
Und sonst Eiswürfel? Für dich ein Thema, kein Thema? Stört dich das, wenn ein Gast das erbittet, erwünscht?
Nein,
und du sagst, es ist Gästeglück?
Ich habe, solange dass der Gast mich nicht beschimpft, beleidigt oder meine Frau oder meine Kellnerin angreift, da habe ich keine Schmerzen. Er muss diese Brühe trinken, ich nicht. Aber meistens sind es Leute, die aus bessere Verhältnisse kommen, die das machen. Leute, die dran gewöhnt sind, auf Mallorca Wochenende zu feiern und Golf zu spielen. Das ist immer das Gleiche. Das sind immer die gleiche Sorte von Menschen. Wenn die meinen, das muss so sein, dann sollen die ihren Schwimmbad machen. Wenn die damit glücklich sind, ist es okay. Ich kann es nicht ändern. Aber ich bin Gastgeber und ich bin nicht da, um alles zu verbieten. Es gibt Sachen, die ich grundsätzlich nicht machen würde, aber ich habe da keine Schmerzen. Das ist das Gleiche, wenn ein Gast sagt, ich will meinen Entrecote durchschaben. Dann ist es okay, der hat seine Gründe. Er wird einfach wissen, warum er seinen Entrecote nicht Englisch oder Medium haben möchte. Respektier das. Das ist in Ordnung. Ich fand diese 80er Bewegung von Köche, die gesagt haben, der Erste, der bei mir am Tische Salz oder Pfeffer verlangt, fliegt raus, oder ein Fleisch durch fliegt auch raus. Ich finde es einfach dumm. Das, warum? Das, jeder so, wie er das mag, solange, dass er den anderen nicht stört und respektiert, dann ist es in Ordnung. Aber was hat denn ein Koch damit zu tun, dass sein Stück Fleisch durchgebraten wird, weil der Kunde das so haben will? Wo ist das Problem? Er muss es doch nicht selber essen. Also das ist doch kein Problem.
Siehst du da nicht den künstlerischen Aspekt, dass ein Koch sagt, ich inszeniere dieses Gericht, und so wie ein Gast nicht in ein Konzert geht und sagt, sing bitte so, möchte ich auch nicht, dass ein Gast zu mir ins Restaurant kommt und sagt, ich möchte mein Gericht, meine Interpretation des Fleisches so genießen.
Weißt du, Silvio, so ein Podcast kann nicht immer politisch korrekt laufen, dann manchmal muss man Sachen sagen, und die sage ich auch dann. Du kannst das hinterher abschneiden, wenn du willst. Aber ich sag einfach, leck mich am Arsch. Wir sind weder Künstler noch irgendetwas, sondern macht euren Job. Guck mal, dass er so gut es geht, gemacht wird. Lass so ein Mensch mit Durchsalz, Pfeffer, Senf, was weiß ich, ein zwischen 500 sein. Lass ihn doch so, wie er ist, wenn er damit Spaß hat. Das ist okay. Es wird problematisch, wenn er anfängt, bei der Bestellung zu sagen, sagen Sie Ihren Koch, er möchte mir die Soße dazu machen, die Beilage dazu machen, und er soll das Fleisch von der Rückseite anfangen zu braten und dann die Vorseite hinterher. Dann würde ich ihm sagen, wissen Sie was, stehen Sie auf und gehen Sie nach Hause. Hier arbeiten wir, wie wir das meinen. Aber ab dem Moment, wo diese Divas in der Küche glauben, nur so wie die wollen, wird's gemacht und der Rest soll verrecken. Das ist ein Spiegelbild von, was ich hier vor kurzem im Internet gesehen habe. Da ist ein Koch abgebildet in weißen Montur in seine Küche, perfekt beleuchtet, clean, wie es geht, nicht mehr geht. Und dann gekreuzte Arme. Dann kommt ein Banner unter seinem Bauchgürtel und da steht drauf, Götter tragen weiß. Und dann, anderen tragen Teller. Und ich finde einfach, wir packen das Ganze zusammen in einen Karton, wir schmeißen das im Rhein mit ein paar Steine drüber, lass die alle verschwinden und fangen wir wieder von vorne rein. Einfach, was unseren Beruf ist, Dienstleister. Hm. Oh, ich werde gehasst.
Überhaupt gar nicht. Ich finde das in der Tat wirklich toll. Und letztlich, Gastronomie ist ein Gemeinschaftsprojekt von denen, die servieren, die die Gäste inspirieren, ihnen schöne Momente verschaffen und diejenigen, die die Speisen bereiten. Und ich finde, nur miteinander kann man etwas Großartiges erschaffen. Gab es für Natürlich. Dich mal einen anderen Beruf, den du gerne ergriffen hast, weil du ja seitdem du 4 bist eigentlich Gastronom werden wolltest, aber den Wunsch, dass du sagst, ich möchte Fotograf oder Lehrer oder was auch immer werden?
Also dieser Beruf war in der Tat meine Rettung, meine Hoffnung und die Möglichkeit, etwas anderes zu machen, ohne kontrolliert zu werden. Das war wichtig. Aber wenn du mich jetzt fragst, ja, ich bin zwar viel zu alt dafür, aber ich wäre jetzt gerne Schauspieler.
Ah.
Aber es ist zu spät, Silvio. Okay. Alte Säcke werden nicht gefragt, die brauchen etwas frisches Fleisch, gut aussehen, es ist vorbei. Ist egal, das wird einfach am Theater.
Am Theater oder Film?
Weil Theater musst du lernen und lernen kann ich nicht. Ich kann einfach einen Text nicht lernen. Ich bin schlecht. Ich bin intuitiv. Ich bin aus dem Bauch heraus und das ist was ich kann. Das heißt einfach, wenn wir zum Beispiel Pressearbeit haben, wegen unserem Buch zum Beispiel, haben wir sehr, sehr viel mit der Presse zu tun gehabt. Die Journalisten wollen mir immer im Vorab die Fragen schicken. Ich sage, bitte nicht. Dann bin ich so fokussiert, aus was ich nicht sagen dürfte, dass es einfach nicht gut wird. Ich lasse mich immer roh überraschen.
Hoch lebe der alkoholfreie Wein! Ja, ich meine es wirklich. Hoch lebe der alkoholfreie Wein. Und ja, ich weiß, du fragst dich, ob ich vielleicht schon getrunken habe. Nein, habe ich nicht. Aber es gibt eine Überproduktion in Deutschland, weil allgemein weniger Alkohol getrunken wird. Dessen sind wir uns bewusst, das ist klar. Aber es heißt ja nicht, dass wir keinen Wein trinken, sondern dass viele einfach nur keinen Alkohol trinken wollen. Und da ist alkoholfreier Wein eine ganz tolle Alternative. Weil Wein nun mal das Grundprodukt ist, das dann entsprechend entalkoholisiert wird. Durch das Interesse seitens des Konsumenten steigert sich das Interesse des Produzenten. Und egal ob bei alkoholfreiem Bier, bei E-Autos oder was auch immer, haben wir gesehen, dass durch einen zunehmenden Absatz die Entwicklungsfreude steigt. Die Motivation für die Produzenten, neue Technik, neue Produkte, neue Philosophien zu entwickeln. Und letztlich, das musst du zugeben, hat auch der Trend der letzten Jahre gezeigt, dass in diesem Bereich nicht nur unglaublich viel passiert ist, sondern auch unglaublich viel möglich ist. Somit kann ich nur auf allen Ebenen appellieren. Gebt diesem Weinsegment bitte immer wieder eine Chance. Auch wenn der zuletzt 1995 probierte alkoholfreie Wein dir nicht geschmeckt hat. Versuche es nochmal, es ist wahnsinnig viel passiert. Und ich bin sicher, alkoholfreier Wein ist auch für dich ein Mysterium. Aber wenn man es versteht, wird mit einmal auch der alkoholfreie Wein nichts Künstliches, sondern einfach eine wunderbare, genussvolle Alternative. Denn natürlich gibt es immer wieder Situationen, wo man einfach keinen Wein im traditionellen Sinne trinken kann, darf oder möchte. Also mein Tipp dabei ist, ihn als ganz eigene Genusssparte zu betrachten, ihn zu entdecken und ihn auch genauso zu genießen. Also nicht wie Wasser, nicht wie Limo, sondern wie Wein zu trinken, dran zu riechen, die Entwicklung zu betrachten. Gerne ihn auch zelebrieren, mit einem entsprechenden Glas, mit verschiedenen Temperaturen und auf Wertigkeit zu setzen. Mit dem Bewusstsein, alkoholfreier Wein darf auch etwas kosten. Weil wie in der Küche kann der Wein nur so gut sein wie die schlechteste seiner Zutaten. Und man darf nicht vergessen, es gibt einige Arbeitsschritte mehr, nämlich das Entalkoholisieren. Das klingt natürlich erstmal mystisch und viele fragen sich, wie sowas passiert, wie man Wein entalkoholisieren kann. Und das harmonischste Verfahren ist die Vakuumdestillation. Und das ist ein Destillationsverfahren, das klingt erstmal schlimmer, als es eigentlich ist, bei dem der Druck in der Apparatur durch Vakuum so weit abgesenkt wird, dass die Siedetemperaturen der Komponenten deutlich unter jenen bei Normaldruck liegen. Dadurch verdampft insbesondere Alkohol oder andere niedrig siedende Stoffe bei bereits 30 bis 40 Grad, während hitzeempfindliche Aromamoleküle weitgehend erhalten bleiben. Im klassischen Aufbau strömt die Flüssigkeit als dünner Film über beheizte Flächen, was den Wärmeeintrag minimiert und eine schonende Verdampfung fördert.
Ist soweit logisch, oder?
Ich könnte es jetzt noch technischer auflösen, aber ich glaube, das System ist soweit klar. Und einer dieser Weine, die so produziert wurden, ist der 2023er Riesling Zero aus dem Hause Biborunge, aus dem Rheingau, mit dem eigentlich, finde ich, super Namen Deserteur. Und das zeigt einfach auch, dass die Winzer sich richtig Gedanken machen. Wie kann man dieses Geschmacksfeld neu definieren? Wie kann man dem Riesling eine ganz eigene Identität geben? Wie kann man diese Rebsorte trotzdem lebend durchblicken lassen? Sowohl die Handschrift des Winzers als auch des Gebietes als eben auch dieser Rebsorte spiegeln. Ein Riesling, der nichts von der Fülle, von der Lebendigkeit, von der Klarheit vermissen lässt, der eine spürbare Struktur hat und sich keineswegs hinter klassischen, vergorenen Vertretern verstecken muss, der mit 35 Gramm Restzucker durchaus eine spürbare Süße, aber auch eine perfekte Balance mit der Säure hat, der kühl über die Zunge läuft und sich auf großartige Weise im Glas verändert. Ja, hinter diesem Wein steht das Weingut Biborunge in Österreich-Winkel. Ein Haus, das du schnell mit dem Begriff naturnah in Verbindung bringst. Gegründet wurde das Weingut von Biborunge selbst und getragen von der Expertise seines Partners Markus Bonsels hat sich das Weingut in den vergangenen Jahren als Vorreiter nachhaltiger Bewirtschaftung etabliert. Seit der Mitgliedschaft bei Fair & Green bekräftigen sie ihr Bekenntnis zu reduzierter Bodenbearbeitung, gezielter Zwischenbegrünung und Verzicht auf synthetische Spritzmittel. Maßnahmen, die deinen Anspruch an einen Naturwein absolut entsprechen. Genau hier, in den Hallgartner Spitzenlagen, erfolgt die für einen alkoholfreien Wein, man beachte, Handlese für den Deserteur Riesling Zero 2023. Im Keller klassische temperaturkontrollierte Gärung bei 16 bis 18 Grad. Und nach Abschluss der Gärung folgt der entscheidende Schritt, die schonende Entalkoholisierung. Unter Vakuum, bei niedrigen Temperaturen. Und ich finde, beim Zero Riesling Deserteur 2023 vom Weingut Biborunge merkt man, dass es mehr als ein Trendprodukt ist. Dass es keine Phase ist, sondern dass es eine ganz eigene Zukunft des Weines bedeutet. Und dieser Wein, finde ich, ist ein absolut perfektes Beispiel dafür, dass man mit natürlicher Bewirtschaftung und moderner Kellertechnik einen alkoholfreien Wein erschaffen kann, der nicht nur als vollwertiger Vertreter seiner Rebsorte wahrgenommen wird, sondern mit dem man auch seine Gäste verwöhnen, faszinieren, inspirieren kann
und sich selber auch.
Vielen lieben Dank für diesen großartigen alkoholfreien Wein, dem Hause Biborunge und dem deutschen Vertreter, dem Handelshaus Schlumberger.
Jetzt hast du ja seit 38 Jahren dein Lokal. Hättest du gerne mal in einem anderen Lokal gearbeitet? Also hat dich irgendein Restaurant so inspiriert, dass du gerne dort als Maitre, als Sommelier, als was auch immer angefangen hättest?
Nein, das hier ist in Gänsefüßchen gedacht. Das hier ist mein Werk, das ist mein Leben, das ist, was ich haben wollte und das so, wo ich es haben wollte. Und wenn es mir nicht gefällt, weißt du was, manchmal, wenn du in dein Schlafzimmer reinkommst, ist dein Bett rot bezogen, sagst du, jetzt habe ich langsam die Schnauze voll von Rot, ich würde es gern rot-weiß für den FC-Farben haben. Und wenn es mir nicht mehr gefällt, dann machen wir das Zwei-Sterne-Restaurant zu und machen dafür ein Tagesbistro auf.
Was du ja letztlich getan hast, also daher hast du es ja nach deinen Vorstellungen mit eben auch mit Hintergründen, Hintergedanken und das eben sehr wohl überlegt, genauso umgestaltet.
Ja, aber
was
das hat
bewundernswert ist.
Ja, aber das hat auch andere Gründe, Silvio. Das hat auch gesundheitliche Gründe und Erschöpfungsgründe. Das heißt einfach, du hast doch auch in dieser Gastronomie gearbeitet. Es ist unglaublich anstrengend, das reibt ungemein, du bist irgendwann hast du die Kraft nicht mehr dafür, das musst du erkennen. Und dann habe ich gesagt, glaub mir, es ist nicht einfach nur ein Tagesbistro zu haben, es muss alles bezahlt werden, wir müssen Umsatz generieren und die Abendumsätze fehlen, also müssen die irgendwo anders geholt werden. Das haben wir mit unserem Außerhaus gut hinbekommen. Und aber du musst einfach die Realität erkennen, dass du kannst diese Hochleistungssport nicht dein Leben lang machen, das geht nicht. Und irgendwann hast du auch keine Lust mehr. Immer wieder das gleiche Ritual, jeden Tag das gleiche. Und weh, wenn du nicht lachst und weh, wenn du Augenränder hast und weh, wenn du lustlos wirst. Da kommen die Gäste und sagen, was ist denn los mit ihnen? Warum gucken sie denn so böse? Was denn passiert? Das tut mir leid, ich habe mich vergessen. Ich lache sofort wieder. irgendwann bist du nicht mehr.
Ich kann das mehr als nachvollziehen. Ich habe ja meine Weinbar vor anderthalb, zwei Jahren auch abgegeben oder beziehungsweise in andere Hände gegeben und mit dem genau den gleichen Hintergedanken, dass ich gesagt habe, ich gehe jeden Tag total gerne in die Weinbar. Ich mag das, habe das fast 20 Jahre dort gelebt und ich wollte aber niemals den Tag erleben, wo ich nicht gerne hingehe und wo ich das nicht mit Liebe und mit voller Freude, also jeden Tag voller Freude, das Geschäft aufsperre. Und ich habe auch gesagt, ich war damals 50, habe gesagt, ich möchte nicht mit 60 dort stehen und sagen, ich kann nicht mehr. Und in dem genau dem gleichen Zeitpunkt habe ich für mich auch entschieden, mit den gleichen Gedanken, die du eben auch hattest, es ist sinnvoller, es umzustrukturieren, also mein Leben umzustrukturieren. Daher kann ich das sehr nachvollziehen. Es ist natürlich etwas Einfacheres, wahrscheinlich eine Weinbar in andere Hände zu geben, als ein Zwei-Sterne-Restaurant, ein Bistro umzumünzen und das mit einer ähnlichen Leidenschaft dann weiterzuleben und das dann wahrscheinlich auch verargumentieren zu müssen. Ich glaube, da wird man dann auch relativ schnell müde, immer wieder zu erklären, warum man das gemacht hat.
Ja, das ist richtig. Aber wie gesagt, jeder sollte auf seinen Körper hören und jeder sollte auf seine Seele hören. Und das ist ganz wichtig. Mhm. Und das sind Herausforderungen. Herausforderung ist ein bisschen die Würze auf den Fisch oder auf das Fleisch. Das heißt, du musst gucken, dass du die richtige Mischung erwischt.
Wie kann man junge Gastronomen, junge Menschen am besten inspirieren? Also du hast ja einige Menschen geformt, geprägt, sehr stark inspiriert. Gibt es für dich so diese Herangehensweise, dass du sagst, wenn jemand diesen Beruf ergreifen möchte, darauf sollte er achten, das wäre wichtig. Was ist dir persönlich wichtig, wenn jemand komplett neu, gerade nach der Ausbildung, bei dir anfängt?
Erstmal müsste er das, weil es wird immer schwieriger, Leute nach der Ausbildung zu bekommen. Das ist unglaublich schwer. Aber es ist, was muss er? Er muss unsere Philosophie verstehen, akzeptieren und sich anpassen. Und er muss bereit sein, mit Lust und große Freude mit uns zu lernen. Das ist wichtig. Ich glaube nicht, dass es immer die jungen Leute, die nicht gut sind, sondern wir Gastronomen, Arbeitgeber müssen dafür sorgen, dass die jungen Leute auch was lernen, auch Verantwortung übernehmen und auch Perspektiven entwickeln können. Ich sag's nochmal, das ist ein der langweiligste Job, den es gibt. Teller abräumen, Teller eindecken, polieren, Boden sauber machen, das ist doch sowas von überhaupt nicht mehr aktuell. Also müssen die irgendwie eine Perspektive haben und zu wissen, da werde ich da was lernen. Da kann ich einfach vorwärts kommen. Oder vielleicht kann ich auch Verantwortung übernehmen. Es ist die Sache der Arbeitgeber, die jungen Leute das beizubringen. Aber ich würde jeder junge Mensch, der bei uns anwählt, ich würde jeder junge Mensch, der bei mir arbeitet oder anfängt, die Werte unseren Unternehmen zu geben. Das heißt, das erste ist der Respekt, das ist extrem wichtig. Und das zweite ist die Bescheidenheit. Wenn das, und das ist einfach zu hören, aber das ist schwer umzusetzen. Wenn das klappt, dann ist der Erfolg ohne Probleme da. Ohne Probleme. Nicht umsonst bleiben die Leute bei uns ziemlich lang, weil die Perspektive haben und die können sich entwickeln, die können ihre Duftnote hinterlassen, die können ihren Stil. Jeder kann sich im Restaurant vom Stil her so entwickeln, wie er möchte. Er muss nur diese beiden Worte nicht vergessen. Respekt und Bescheidenheit. Das ist ganz wichtig.
Respekt wovor? Respekt vor dem Gast? Respekt vor der Arbeit? Respekt vor der Aufgabe? Vor euch?
Respekt vor allem, Silvio. Geh raus auf der Straße und guck mal, wo das Wort Respekt ist. Die Leute schmeißen alles auf den Boden. Die Leute brüllen sich an, wenn du auf den Fahrradweg gehst. Die Leute trinken aus der Flasche auf der Straße. Die essen ihre verdammten Gyros beim Laufen und die sind mit ihrem Handy permanent beschäftigt, weil man kommuniziert nur noch mit Handy und nicht mehr von Mensch zu Mensch. Und das ist Respektlosigkeit für mich. Respekt ist einfach, einen Gast anzupacken, so dass der Kunde das Gefühl hat, ich werde hier ernst genommen. Das ist wichtig.
Und das Lernen und das Weiterentwickeln der jungen Menschen, sollten die das eigenverantwortlich machen oder ist das dann eure Aufgabe oder die Aufgabe des Arbeitgebers, sich mit denen hinzusetzen, die zu schulen, die zu trainieren?
Wie siehst du das idealisiert? Das ist unsere Aufgabe von den Arbeitgebern, das ist ganz wichtig. Aber ich hab den Fall gerade gehabt, ich habe eine junge Dame, die bei uns eine Lehre angefangen hat als Restaurantfahrfrau. Von der ersten Stunde an habe ich schon gespürt, dass ich mich nicht wohlfühle, nicht sie, sondern ich fühlte mich nicht wohl, weil ich gesehen habe, dass diese Leidenschaft fehlte, dieser Wille, es manchmal sich ein bisschen weh zu tun fehlte und die, auf Französisch sagt man der Niak, die sich durchspeisen zu wollen. Und das, ich habe mich nicht vertan. Mein innerer Thermometer hat mir recht gegeben. Sie ist eine Woche geblieben und ist nicht mehr gekommen. Es ist so. Das ist ein Geschäft von Nehmen und Geben. Du musst das Gefühl haben, derjenige, der dir gegenübersteht, ist informationshungrig. Der will lernen. Dann bringen wir ihm was bei. Aber es muss auch gegenüber auch Wille da sein zu lernen. Das ist wichtig.
Was glaubst du, wie lange braucht man, um ein guter Kellner, vielleicht ein guter Sommelier, ein guter Gastronom zu sein? Mit der Ausbildung ist es ja nicht abgeschlossen, sondern es ist ja dann ein langer Weg. Man muss die Gäste lesen können, man muss sich selber entwickeln können, man muss selber ein gewisses Standing auch haben.
Ja.
Ist das nach 5 Jahren, nach 10 Jahren? Bist du fertig?
Nein, fertig ist man sowieso nicht. Das ist eben der große Vorteil. Aber ich würde sagen, es sind, da die Mitarbeiter bei uns sehr frei sind im Restaurant. Das heißt also, ab dem Moment, wo ich weiß, die können ein Gericht komplett allein erklären, die können alle Fragen beantworten, was der Gast haben möchte, und die sind einigermaßen mit unserer 45 Position Weinkarte fit, dann lasse ich die los, aber ich würde sagen, einmal die Woche setzen wir uns zusammen und dann gehen wir die Punkte nach, wo ich das Gefühl habe, da muss nachgearbeitet werden. Wer ist nur, Silvio, die Frage, das ist vielleicht mal die entscheidende Frage, von einem Gast oder einer Kundin, die da sitzt und sagt, können Sie mir beim Wein helfen? Ich kenne mich da nicht so gut aus. Das ist Tür und Tor offen für eine Katastrophe, wenn derjenige nicht geschult ist. Weil du darfst an sein Portemonnaie, an seine Kreditkarte nicht rangehen. Das heißt, du musst eine gewisse Sprachrahmen entwickeln, wo du den Kunden klar machst, gib mir bitte eine Richtung, ohne dass seine Kunden merken, boah, der Typ, der will aber sparen mit uns. Also gibt es gewisse Fragen, die wir entwickelt haben und wo ich das Gefühl habe, der Gast versteht, was ich meine. Möchten Sie lieber einen Weißwein haben, der etwas frisch und knackig ist, oder wollen Sie lieber einen Wein mit ein bisschen mehr Bums? Frisch und knackig wird heißen 45 bis 65 Euro bin ich glücklich. Mit Bums heißt, du kannst ruhig Gas geben, du wirst mir nicht wehtun. Und das ist, diese Sprache müssen die jungen Leute lernen. Die müssen lernen, ihren Gast zu verstehen, wie du sagst, lesen. Aber wir müssen immer sehr diplomatisch und sehr fair bleiben. Und das lernt man im Laufe der Zeit. Das ist ganz wichtig. Wenn du einen Zweiertisch mit Wein begleitet und das Glas Rotwein kostet 15 bis 20 Euro, das tut ganz schnell weh. Und dafür musst du gerade stehen. Und es ist uns am Anfang sehr häufig passiert, dass die Leute danach geschrieben haben und haben gesagt, es war wunderbar, aber bitte nächstes Mal würde ich mich freuen, wenn sie mir sagen, dass der Wein 20 Euro kostet. Und das ist legitim. Und das ist eine Sprache, die gelernt werden muss. Und das können leider Gottes meistens nur erwachsene, ältere, geschulte Menschen wissen, weil die genug Schläge bekommen haben.
Ich mag den Gedanken mit Respekt. Wie findest du, sollte vielleicht auch ein junger Mensch oder auch jemand in unserem Alter einem Winzer gegenübertreten? Wie kann er dem Winzer hilfreich, vielleicht sogar inspirierend gegenüberstehen, ohne vielleicht bevormundend zu sein, aber manchmal auch mit seiner Erfahrung irgendwo dienlich zu sein, weil ich es oftmals schade finde, dass viele unserer Kollegen glauben, sie haben den Wein erfunden, glauben, dem Winzer erzählen zu müssen, was er falsch gemacht hat. Auf der anderen Seite hat er natürlich auch sehr, sehr viel Erfahrung. Der Kellner, der Sommelier, der Gastronom hat viele Weine probiert, auch vielleicht viel mehr Weine als der Winzer, und kann aber mit seinen Gedanken den Winzer auch wiederum bereichern. Ich weiß da immer nicht, was richtig oder was falsch ist. Was ist deine Meinung dazu?
Also ich würde sagen, das Wichtigste ist einfach an jeder sein Beruf. Der Wein wird vom Winzer gemacht und nicht vom Sommelier. Es gibt viele Sommelier, die haben das Gefühl, die müssten den Winzer zeigen, dass sie sich mal auskennen. Ich sag's nochmal, also Sponti war der Letzte und jetzt kommt der Übernächste, das ist flüchtige Säure. Jetzt auf einmal, wir sprechen alle nur noch von flüchtige Säure. Die 3/4 davon weiß gar nicht, worum es geht, aber jeder Wein, der ausgewertet wird, sagt einfach, oh, der ist aber eine leichte flüchtige Säure. Das ist einfach nur die Schnauze halten. manchmal kommst du damit besser durch. Ich würde mich den Winzer gegenüberstellen. Erklären Sie mir doch bitte Ihren Arbeit. Was soll ich meine Kunden erzählen? Wie ist die Philosophie von Ihren Arbeit, von Ihren Wein? Warum ist der Wein so? Und dann muss man auch den Menschen auch mal klar sagen, dieser Wein ist einfach für meine Begriffe einfach nicht ausgewogen genug. Der ist entweder zu jung, er braucht mehr Luft oder er ist zu kühl gelagert von uns. Ein Wein, der mit 6 Grad serviert wird, kann sich überhaupt nicht entfalten. Aber man kann da fragend vorwärts kommen. Aber belehren, also nein, auf alle Fälle. Jeder sollte seine Rolle behalten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und hör bitte den Winzer zu. Und wenn du Bedenken hast, sag es, aber auf eine Art und Weise, wie du mit deiner Partnerin oder mit deinen Eltern sprechen würde, den du nicht beleidigen möchte, sondern einfach sagen, liegt es an mir, dass ich das empfinde? Und der Winzer würde das erklären, worum es geht. Und ich wäre sehr gespannt zu wissen, wie viele Winzer was von unseren Sommelier halten. Das würde mich höchst interessieren. Ich weiß schon, was sie sagen würden. Ich weiß, wie das ungefähr aussehen würde. Aber dass die Sommelier das manchmal auch hören, dass viele Winzer sind abhängig von diesen Leuten, die verkaufen. Aber letztendlich, was denken die denn über diese Menschen? Da würde mich schon sehr interessieren. Also bei uns in unserem Bistro oder Restaurant früher gab es nie die Position von einem Sommelier. Das gibt es nicht. Sondern jeder muss in der Lage sein, erwachsen, vernünftig Fragen zu beantworten und Wein zu verstehen.
Und wenn ich bei einem Winzer bin, oder wenn du bei einem Winzer bist, Entschuldigung, ist es da für dich der Weingarten, der dich am meisten interessiert, oder ist es das Handwerk im Keller, was dich fasziniert, was dir die meisten Informationen über den Winzer vermittelt?
Also da ich Gott sei Dank ein paar Kilometer Erfahrung hinter mir habe, was die Arbeit in den Reben angeht, von Zuhören und von Gucken. Ich möchte erstmal die Reben sehen. Ich möchte einfach verstehen, warum ist noch Gras drin? Warum laufen Hühner oder Ziegen im Winter dadurch? Warum wird es so geschnitten? Warum wird es, wie nennt man das auf Deutsch, Silvio, wenn eine Frau ihre Haare hinten flechtet, sagt man da so?
Ein Zopf macht.
Es gibt zunehmend Winzer, gerade im Burgund, die nicht mehr schneiden, sondern die zopfen. Die möchte die Reben nicht mehr verletzen und die haben festgestellt, dadurch, dass die Anfälligkeit an Pilze viel weniger geworden ist. Und das will ich sehen. Ich möchte sehen, ist der Boden so, dass es biodynamisch verarbeitet wird, oder ist der Boden schwarz und komplett tot, weil nur noch mit Pestizid gearbeitet wird und mit chemischen Mitteln. Und erst danach interessiert mich der Wein im Keller, aber zuerst ist immer die Rebe. Und ich will das Terroir verstehen und ich will was im Untergrund ist an Gestein oder an Kalk oder an Granit oder an Blauschiefer. Das interessiert mich sehr. Danach erst den Weinkeller.
Hast du da persönlich Vorlieben? Also Sachen, die dich besonders inspirieren? Also gibt es da bestimmte Regionen, gibt es bestimmte Rebsorten, die dich ansprechen oder gewisse Weinstile?
Allgemein alle, Silvio. Also ich habe keine große Vorliebe, aber zum Beispiel, was ich faszinierend finde, ich komme nochmal zurück auf was ich am Anfang gesagt habe, aus der Gegend von Saint-Brie. Dort, vielleicht wissen nicht alle, aber es gibt zum Beispiel 5 Sorten Sauvignon. Es gibt Sauvignon Blanc, Sauvignon Gris, Sauvignon Jaune, Sauvignon Rose und Sauvignon Noir. Und dass alle 5 völlig unterschiedlich sind und dass in diese Auxerrois-Gebiet Sauvignon Gris und Sauvignon Rose gepflanzt werden, das fasziniert mich zutiefst, weil die sind völlig anders als die wenig Kilometer entfernten Sancerre und Puy-Fumé weißer Sauvignon. Das ist faszinierend, ja.
Und die Weine, die du dort erhältst, versuchst du mit denen zu spielen? Also versuchst du, wenn du die Weine selber trinkst, wenn du die servierst, immer in dem Schema zu servieren, wie man es urtüblicherweise kennt, also sprich kühl, vielleicht im kleinen Glas? Oder versuchst du, die Weine zu fordern oder einfach auch ein wenig extravaganter mal bei Raumtemperatur zu servieren, vielleicht im großen Glas? Oder ist das zu verkopft? Also wie experimentell bist du beim Wein im Allgemeinen?
Ich bin gar nicht experimentell, sondern ich lasse den Wein sprechen. Das ist viel wichtiger. Aber der größte Kampf für uns ist einfach, Gäste klarzumachen, dass du ein normale Lugana oder Soave oder Chablis beim 6 Grad trinken kann. Wenn es dir Spaß macht, ist es okay. Aber dass ein Weißwein, der Qualität hat, der viel zu erzählen hat, beim 10 bis 12 Grad viel besser schmecken wird. Das ist unseren täglichen harter Kampf. Mhm. Es ist unglaublich schwierig, den Kunden klarzumachen, dass sein Wein nicht eisgekühlt werden muss, sondern auch wenn wir mit meiner Frau unterwegs sind im Restaurant eine Flasche Weißwein trinken, ich muss betteln, damit die meine Flasche aus dem Eiskübel rausholen. Das Ding ist sowas von kalt, das tötet den Wein. Das ist einfach, der ist so zugesetzt, dass der dir gar nichts mehr bringt. Und ich finde es einfach schade. Das ist, sonst zelebriere ich den Wein. Ob er 45 Euro kostet oder 150 Euro, genau gleich. Für mich ist Wein etwas Lebendiges, großartig. Und der Winzer, der es sauber gekeltert hat und erzeugt hat, hat es verdient, dass man sein Kind, sein Produkt so gut behandelt, dass der Kunde damit Spaß haben wird.
Wie stehst du Roséweinen gegenüber, die ich persönlich relativ oft unterschätzt finde und sowohl gereift als auch jung, teilweise wahnsinnig komplex finde und es schade finde, wenn die einfach nur als Trinkwein genommen werden und das Potenzial gar nicht, oft nicht erkannt wird? Wie ist deine Meinung dazu?
Also, ich hatte versprochen, keinen Namen zu nennen, aber das werde ich jetzt tun. Vor 15 Jahren hat mir ein sehr geschätzter Kollege, jemand, den ich wirklich in mein Herz trage, weil es ist ein großer, großer Professioneller. Das ist Miguel Calero. Er war noch Gastgeber in Vendôme und hat mir gesagt, Vincent, ich glaube, du bist der einzige Zwei-Sterne-Restaurant, der Rosé im Menü anbietet. Und ich finde das ganz toll. Und ich finde es auch ganz toll. Rosé ist ein Wein, der ein Mehrwert verdient. Und Rosé ist etwas anderes als Eis gekühlt mit Eiswürfel oder was weiß ich, serviert wird. Sondern Rosé hat sehr viel zu erzählen. Es gibt natürlich die Terrassen-Rosé, dann ist es okay. Aber wir haben zum Beispiel, wir importieren ein großartiger Weingut aus Bandol. Und dieser Bandol-Rosé ist für mich vielleicht der größte Rosé, den wir in Frankreich haben. Und das ist ein Gastronomie-Rosé. Er passt unglaublich gut in eine Menüfolge. Und die Leute freuen sich, solche Weine zu trinken. Das ist, man muss dieser Wein sehr ernst nehmen. Wie gesagt, wir sind nicht beim, du kannst schneiden, wenn du nicht magst. Wir sind nicht mit Miraval, Wir sind mit richtigen Rosé unterwegs. Also es ist keine Sache, wo du Eiswürfel da reinschmeißen soll, sondern das ist großartig. Ich bin von solchen Weinen absolut fasziniert. Die sind facettenreich.
Du kannst also gerne mit Namen arbeiten. Von dem her, ich bin da ganz, ganz offen und ich finde es manchmal ganz gut, wenn man mit Namen arbeitet, denn wenn man nicht diese Erfahrung beziehungsweise manchmal die Namen von dir erfahren kann, von wem sonst? Also daher und
ja, aber ich möchte niemanden beleidigen. Ich will niemanden beleidigen, das steht mir nicht zu. Und hinter jeder Flasche steckt so oder so Arbeit. Also man muss das auch respektieren. Das ist wichtig. Aber das ist nicht meine Welt. Ich bin da weit entfernt von diesem Mainstream, sagt man das? Gibt leider kein deutsches Wort für mich. Ja. Das ist nicht meine Welt. Ich bin gegen einfache Sachen war ich immer. Das ist einfach nicht meine Welt. Das nicht was.
Ich habe grundsätzlich auch eine gewisse Bewunderung für diese Weine, die Mainstream sind, weil da auch ein Konzept hintersteht, weil auch ein gewisses Marketing hintersteht, weil die teilweise eine Daseinsberechtigung haben, auch wenn sie nicht meine Welt sind, auch wenn sie manchmal ein Negativbeispiel darstellen. Ist es für uns die Chance, dagegen zu arbeiten und sich dann auf andere Sachen zu fokussieren. Aber wie du sagst, auch da steckt Arbeit hinter und auch da hat sich jemand Gedanken drum gemacht und sie zeigen manchmal so die andere Seite, the dark side of wine sozusagen.
Aber ich habe die große Chance, dass ich im Quartal eine Weinprobe veranstalte bei uns im Unternehmen und da kommen so um die 130 Gäste und sind für 2,5 Stunden nur für uns da. Und ich erkläre den. Ich lasse ihm Weine probieren, die gerade Rosé, die maschinell erzeugt worden sind. Und ich sage, probieren Sie den Wein und sagen Sie mir, ob Sie den so perfekt finden. Die Antwort kommt meistens raus, ja, so stellen wir uns Rosé vor. Sagt er, probieren Sie jetzt nochmal. Und wenn Sie ihn getrunken haben, alle, die einen leichten Metallgeschmack spüren, sagen mir bitte Bescheid. Du kannst davon ausgehen, dass über 50% der Leute sagen, stimmt, das ist ein bisschen was metallisch im Abgang. Dann sage ich, ich erkläre Ihnen warum. Und zwar, das wird maschinell geerntet. Das heißt, das Traubengut wird hinten im Behälter geschmissen. Irgendwann platzen die Trauben und irgendwann fangen die an zu oxidieren. Diese Oxidation kannst du mit Schwefel nicht mehr korrigieren. Dieser Metallgeschmack wird immer da bleiben. Wenn aber ein Winzer manuell arbeitet, das dauert länger, aber der Traubengut ist perfekt. Dadurch wird der Wein 2-3 Euro teurer. Aber dann weißt du, warum ihr das bezahlt, weil der Wein einfach perfekter ist und er ist einfach sauberer. Und das muss man einfach honorieren. Und ich glaube, diese Schrittweise bei den Kunden bringt immer einen Mehrwert und die Leute kapieren das auch und die vergessen es auch nicht.
Manchmal muss man die Sachen einfach erklären und erklären, was das Besondere letztlich dabei ist und dass man, weil wir gerade bei dem Thema Rosé waren, so ein wenig out of the box, also aus dem normalen Rahmen denken muss und dann großartige Erlebnisse hat. Gibt es andere Weinarten, Weinstile, wo du sagst, die finden viel zu wenig Beachtung? Wenn so vor 5 oder 10 Jahren hat man dieses Bewusstsein bekommen, dass man Schaumwein, dass man Champagner, dass man Cremant nicht unbedingt nur am Anfang trinken kann, sondern den auch durchs Menü trinken kann, am Ende trinken kann, inmitten einer Weinbegleitung genießen kann. Welche Sachen hältst du für komplett unterschätzt? Sind es Süßweine, sind es Schaumweine, sind es neben Roséwein noch andere Weine?
Wir haben im Moment einen absoluten Hype, also die letzten 10 Jahre, was Naturweine angeht. Es ist sehr zwiespaltig, weil ich habe meine Meinung stark revidiert. Und zwar ganz am Anfang habe ich immer gesagt, ich kann sowas nicht riechen und nicht trinken. Das kann ich immer noch nicht, weil ich würde sagen, dass der Großteil der Naturweine sind dermaßen voll zugestopft mit Bakterien, dass du die gar nicht trinken kannst. Aber was ich sehr, sehr gut finde bei den Naturweinen ist einfach, dass es junge Leute motiviert, Wein zu trinken. Und allein dafür würde ich die Naturweine feiern. Ich werde die nicht trinken, ich werde die nicht verkaufen, aber ich werde die feiern, sagen einfach, wenn es die Lösung ist, um junge Leute wieder an Wein trinken zu bewegen ist, dann mach bitte weiter Naturweine. Aber ich fürchte, dass es bald eine krachende Ende haben wird, weil es zählt einfach die Spuren nicht. Wir haben keine lange Zeit, was die Naturweine angeht, um zu wissen, wie halten die auf die Strecke. 10% davon sind gigantische Weine. Der Rest ist, wie gesagt, dermaßen zugemüllt mit Bakterien, dass du die nicht riechen und trinken kann. Aber es ist schön, dass es die gibt, weil junge Leute damit animiert werden.
Das finde ich eine ganz großartige Sache, aber ich finde es auch spannend zu betrachten, dass man dieses Thema Naturwein vielleicht gar nicht so stark separieren sollte, weil es ja sehr, sehr viele Weine gibt, die nicht als solches dargestellt werden, die aber durchaus als Naturweine bezeichnet werden könnten, wenn man es ganz streng nimmt. Es gibt ja auch keine gesetzliche Definition, egal wo auf der Welt dafür, wo man sagt, dann ist es ein Naturwein, dann ist es kein Naturwein. Und für mich hat mal jemand etwas, fand ich, damals, oder finde ich immer noch sehr schlaues gesagt, dann, wenn man nicht merkt, es ist ein Naturwein, dann ist es ein guter Naturwein. Also wenn du nicht dieses Plakative hast, dass du sagst, boah, der stinkt aber nach irgendwie dem letzten Keller, den der Winzer seit 10 Jahren nicht betreten hat. Und dann ist es faszinierend, weil es ist provokant. Sondern wenn es diese Natürlichkeit, was ja der Name Naturwein schon sagt, wenn es diese Natürlichkeit lebt, dass ich mich natürlich wohl mit dem Wein fühle. Also wenn ich den Wein trinke, und ich merke, der Wein tut mir etwas Gutes und ist natürlich produziert, dann ist es ein guter Naturwein.
Das ist richtig. So ist es. Da siehst und, du, Silvio, zwei alte Säcke haben eine gleiche Meinung.
Haben sich langsam davon überzeugen können. Aber es ist natürlich auch ein langer, schräger Weg da gewesen. Und oftmals sind es die provokanten Sachen, die einen auf etwas aufmerksam machen. Aber man verkennt dann dabei, dass es, weil wir ja gerade in Frankreich sind, beziehungsweise viel darüber geredet haben, dass es in Frankreich so viele Gegenden, an der Loire, teilweise im Beaujolais, teilweise im Jura, in südwestlichen Frankreich, so viele Gegenden gibt, diese Art von Wein schon seit Jahrzehnten, seit den teilweise 70er, 80er Jahren produzieren und nicht seitdem Instagram modern geworden ist und man das rauf und runter irgendwie postet oder manche Weine einen 4-stelligen Betrag dann irgendwo aufrufen, weil sie besonders selten sind oder jeder diese irgendwo mal probiert haben muss. Es gibt diese Natürlichkeit der Weine schon seit sehr langer Zeit und auch die Pflege darum, dass etwas Großartiges ist. Und damit, glaube ich, ist auch, jetzt rede ich mehr als du, das ist eigentlich schrecklich, weil du ja mein Gast bist.
Nein.
Aber damit ist auch diese Frage außer Kraft gesetzt, ob diese Weide halten können. Natürlich können sie halten, wenn sie gut gemacht und natürlich gemacht sind. Nur diese künstlich irgendwie alleingelassen, so wie Kinder, die du irgendwo alleine lässt und sagst, erzieh dich mal selber, die haben etwas Extravagantes, etwas Provokantes, sie sind irgendwo amüsant. Aber irgendwann sind sie verloren und so sind diese Weine auch manchmal verloren. Aber sanft begleitete Kinder sind wie sanft begleitete Weine etwas Großartiges mit viel Potenzial.
Wir haben wirklich zu kämpfen gegen Klischees, gegen Vorurteile und es war immer so. Es ist einfach so, das war immer so, der Wein darf aus dieser Region nicht mehr als 4,50 € kosten. Es ist unglaublich schwierig, es ist ermüdend und es ist unfair. Und zwar, es gibt ein gegen Frankreich, wo wir im Moment stark investieren, weil wir unglaublich überzeugt sind davon, das sind die Gegend von Muscadet. Und das sind, es sind Winzer da, die parzellenweise vinifizieren, die nicht mehr nur im Glastank unterirdisch vinifizieren, sondern teilweise in Terrakotta-Gefäße, teilweise in Fässer vinifizieren und die machen Weine, die sind großartig. Wir haben vor 15 Jahren die Weine von Jérôme Bretaudot importiert. Jérôme ist dieses Jahr als Winzer des Jahres beim La Revue du Vin de France, das ist unseren Vinum oder unseren Falstaff-Wein oder egal was, in Frankreich. Ich habe sogar Leute aus Frankreich auf unsere Website bestellt haben, weil die Weine innerhalb von einer Nacht nicht mehr gefunden haben. Und die Weine von Jérôme sind so subtil, die sind so entwicklungsfähig. Ich habe vor kurzem ein 20er von ihm probiert, das war eine Offenbarung. Das sind Weine, die so viel zu erzählen haben, das sind teilweise Gabbro unter Böden, das heißt also, da sind vulkanartige Gesteine, das sind Weine, die phänomenal gut sind. Und dann habe ich einen jungen Winzer, neu im Programm auch, der mir gesagt hat, Vincent, ich kann nicht mehr als dieser Preis nehmen, das wird sonst nicht verkauft. Und ich finde einfach, wenn du den Wein probierst, du hast mehr Spaß, also wenn du in Sancerre geht oder in irgendeine Appellation in Chablis, das sind Weine, die sind so emotionsvoll, aber die müssen begleitet werden, begleitet von uns, von Fachleute, um den Leuten klarzumachen. Muscadet war das Gesöff an der Theke mit einem Austern, das ist vorbei. Das sind Weine, die unfassbar viel zu erzählen haben, sehr mineralisch, mit nicht zu viel Alkohol, aber unendlich elegant. Und das ist ein total unterschätzte Ecke Frankreich, das wird kommen. Aber dann sind die alle wieder zu spät.
Muscadet sind teilweise ganz großartige Weine, die sich in den letzten Jahren wahnsinnig entwickelt haben, eine ganz eigene Identität und vor allen Dingen auch in dem Zeitgeist sehr, sehr präsent sind, aufgrund der Differenziertheit, der Feingliedrigkeit, der Frische auch der Weine.
Ja.
Und der Authentizität, der Unverkennbarkeit, dass man sagen kann, diese Art von Weine gibt es sonst nirgends auf der Welt, sondern eigentlich nur dort. Und da gibt es teilweise sowohl, eigentlich fast in jedem Land, ganz, ganz spezielle kleine Entdeckungen, die ganz großartig sein können, die besonders natürlich sein können.
Höre mir bitte kurz zu. Es geht um Poesie. Und das ist beim Wein nicht unerheblich. Also Poesie ist eine Form der Dichtung, die Sprache in verdichtete und oft gereimte oder rhythmische Strukturen übersetzt, so der Duden, um Gedanken und Gefühle prägnant auszudrücken. Sie bedient sich dabei Metaphern, Klangmustern und Wortwahl, um im Leser Bilder und Emotionen zu wecken. Durch diese komprimierte Kraft schafft Poesie eine besondere Intensität, die im Alltag verborgene Bedeutung sichtbar macht. Natürlich ist Wein Poesie. Und der Gipfel von Wein und Poesie ist ein Rosé. Stimmst du mir zu? Also lass mich bitte so rangehen. Wein wird nicht selten als eine Form künstlerischen Ausdrucks gekennzeichnet. Stimmt oder stimmt nicht? Die, wie Poesie, mit Nuancen, Rhythmus und Sinneseindrücken spielt, um im Mund Emotionen zu wecken. Ein Rosé gilt hier als der Gipfel dieser Verbindung. Weil seine zarte Lachsfarbe, die feingliedrige Aromatik von oftmals roten Beerenblüten sowie seine lebendige, elegante Struktur, die Leichtigkeit und Präzision eines wohlgesetzten Verses verkörpert. Ich brauche ja nicht um den heißen Brei herumreden, natürlich habe ich einen Rosé konkret im Sinn. Den 2024er Rosa de Rosa aus dem Hause Sperino, ein Rosato aus dem Piemont. Dieser Rosé steht symbolisch für jenes pointierte Zusammenspiel von Substanz und Grazia, das sowohl im Gedicht als auch im Glas höchste Vollendung findet. Lass mich das weiterführen. Im Herzen des Monferrato. Da, wo sich sanfte Moränenkämme an kalkhaltige Schichten schmiegen.
Schönes Bild, oder?
Liegt die Proprietà Sperino. Gegründet 1999 von Paolo und seinem Sohn Luca De Marchi. Gemeinsam haben sie ein altes Erbe aufleben lassen. Eins war das Castello di Lesona im 14. Jahrhundert, Sitz der Sperino-Dynastie, deren Ärzte dem Wein seine erste Legende schrieben. Nach Jahrzehnten des Schweigens, als die Rebfläche auf 2,5 Hektar schrumpften, führte Vater und Sohn die Ländereien in ein neues Licht, pflanzten alte Rebsorten wieder aus und erneuerten den Canavese und Lesona DOC mit einer Vision. Aus Nebbiolo, Hispana genannt, und Vespolina den zarten Rosé zu kreieren, der die leuchtende Seite des Piemont zeigen soll. Wenn man den Boden berührt, spürt man den feinen Sand, der einst im Urmeer lag, und darunter das rauere Fragment von alpinen Granit, das von dem Gletscher des Monte Rosa hierher getragen wurde. pH-Werte von 4,5 bis 5,5 so niedrig wie kaum anderswo zeugen von der Säure, der Stelle, die in jedem Wein jene salzige mineralische Spur hinterlassen, die man bei Sperino als unverkennbares Erkennungszeichen wahrnehmen kann. In dieser Symbiose aus Sand und Kalk reifen die Nebbiolo und Vespolina Trauben, deren Schalen beim kurzen Meisterstand ihre zarte rosa Farbe abgeben, bevor sie in die Stahltanks entweichen. 6 Monate ruht der Wein zur Relie, also in Edelstahltanks auf der Feinhefe. Ohne Schönung und doch klar wie ein Gebirgsbach. Das klingt wieder philosophisch, aber es ist in der Tat so. Wenn man die bei dem Glas hat, man hat das Gefühl, die Frische eines Gebirgsbaches zu riechen. Natürlich auch auf der einen Seite diese ganz feinen Pfingstrosen, diese lebendige Zartflorale, aber die Klarheit zeichnet diesen Wein aus und macht ihn so unfassbar besonders. Ungeschönt, ungefiltert, lebendig. Und ich weiß nicht, ob ich diesen Wein als floral, als fruchtig, als kräutrig, als würzig bezeichnen würde. Er ist so vielebenig, so formbar, mit dem richtigen Glas, mit der richtigen Temperatur, mit der richtigen Speise, dass es ein Erlebnis wird. Ein Erlebnis für die Sinne, eine Neudefinition des Rosés und Poesie. Ein großes Dankeschön für diesen Hauch Poesie der Proprietà Sperino aus dem Piemont und dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Consiglio Vini.
Weil du Bewertungen erwähnt hast, sind Bewertungen für dich in irgendeiner Form wichtig, hilfreich? Sind sie eher der große Schmerz der Weinwelt oder der Gastronomiewelt? Wie stehst du dazu? Weil ihr ja natürlich auch viele Bewertungen erhalten habt, aber manchmal das natürlich dann auch zur Last wird oder eben auch beschwerlich wird, da jeden Tag mit zu.
Es ist so, wo bleiben wir bei unserer Weinwelt, unserer Weinimport? Es bestätigt uns, wenn so ein Winzer wie Jérôme Bretodeau oder Julien Auroux im Bergerac gerade als Aufsteiger des Jahres gewählt wird. Was schmerzt ihn einfach diese, ich kann es sagen, ich bin so frei, dieser Rattenkollege, Importateur, die einfach sehen, boah, der hat eine super Bewertung bekommen, dann schreiben wir den an, ob er eventuell mit uns arbeiten möchte. Und dann sind diese Winzer so fair und nehmen mit mir Kontakt auf und sag, pass mal auf, ich habe von denen eine Anfrage, was soll ich machen, Vincent? Dann ich bin auch fair und sage den Winzer, das ist dein Geschäft, du musst wirtschaftlich überleben, also entscheidest du, was du machst. Ich kann dir nur sagen, wenn du bei denen Wein platzierst, dann bin ich raus. Meistens bleiben die bei uns. Das ist der Fluch von den Bewertungen, du fühlst dich bestätigt, du bist die schönste Frau Deutschland, hurra, das habe ich immer gewusst, aber dann auf einmal kommen 10 Typen und wollen diese Frau charmieren. Und das ist eben der Fluch von dieser Bewertung, wie ich dazu stehe. Ich brauche die nicht, um meine Arbeit zu tun. Meine Arbeit ist einfach, ich bin Schnüffler, ich muss die Winzer finden, die mich interessieren, und ich mache das alleine.
Hältst du sie aber trotzdem für die Winzer selber für wichtig? Einfach, also viele Weintester haben ja den großen Vorteil, dass sie global oder dass sie national verkosten und eben nicht nur in diesem einen Dorf, was vielleicht manchmal ein Winzer macht, und haben dadurch einen anderen Überblick und können ein anderes Qualitätsniveau vielleicht in dem Wein erkennen und das dann entsprechend ausloben. Auf der anderen Seite ist sowas natürlich dann, es ist auch ein Geschäft in gewisser Weise, sowohl von der einen als auch von der anderen Seite. Daher bin ich da so ein bisschen gespalten. Ich finde Bewertungen auf der einen Seite sehr hilfreich, weil sie vielen Winzern einfach auch zeigen, vielleicht wo sie stehen oder welche Wertigkeit sie mit ihren Weinen in einer globalen oder nationalen Betrachtung haben. Auf der anderen Seite können sie natürlich auch verunsichern und können eigentlich auch den intuitiven Stil verunsichern. Weißt du, was ich damit meine? Oder?
Nein, natürlich weiß ich, was du damit meinst, aber die Leute, die beurteilen und bewerten, haben die schon in einem Weinkeller gearbeitet? Haben die schon einen Wein gekeltert, vinifiziert? Also ich nehme drei Leute, die ich sehr schätze, weil ich finde einfach ihre Beurteilung immer sehr gut. Das ist einmal Ulrich Sauter, dann habe ich Stefan Reinhardt und dann habe ich der Kollege, der für die FAZ ab und zu schreibt. Ich habe seinen Namen nicht mehr im Kopf. Und ich finde einfach, diese Leute arbeiten sehr gut. Stefan Reinhardt schreibt regelmäßig, damals für Parker. Das hat schon Hand und Fuß, was er sagt. Also es ist jemand, der wirklich extrem spitz ist in seine Bewertung. Und ich mag den gern, aber es gibt sehr viele, die bewerten und haben noch nie in einem Weinkeller gearbeitet, wissen gar nicht, wie es ist. Also ich finde einfach, für bewerten musst du schon wissen, was da überhaupt für Schmerzen sind und wie der Wein gemacht ist und wo der Wein gemacht ist. Also ich bin sehr zwiespaltig für sowas, sage ich ganz ehrlich. Das ist wichtig für den
Winzer. Aber grundsätzlich findest du es schon interessant oder gut, dass es Menschen gibt, die sich intensiv damit beschäftigen und letztlich auch die Arbeit der Winzer publizieren, anerkennen in einer gewissen Art und Form und Weise?
Auf alle Fälle. Ich finde es schon sehr wichtig, dass man über Wein spricht. Das ist ganz, ganz entscheidend. Das ist wichtig, dass Journalisten über Weingebiete, Weinregionen sprechen, damit die Leute interessiert sind und diese Weine probieren wollen. Ich habe ein Problem mit negativen Kritik. Das ist immer mein Ding. Das war immer so.
Weil es ja oftmals nicht wertschätzend ist, beziehungsweise man nicht versucht zu verstehen, sondern einfach nur eine Meinung laut rausposaunen. Ich bin da auch gespalten und wahrscheinlich ist das unser beider Problem, da wir nicht mehr 20 sind mit sozialen Medien, wo man, es ist natürlich es ist ein Zeitzeugnis, das sozialmedial via Instagram oder sonstiges zu publizieren, aber oftmals ist es eben nicht fundiert oder ernsthaft gemeint. Wie kann man damit umgehen? Also wie kann man mit Weinempfehlung, Weinpräsentation, Weinbewertung im Social Media, was ja relativ schnell ist, teilweise unfundiert ist, kann man das ernst nehmen? Nimmst du sowas ernst? Lässt du dich davon inspirieren oder magst du das gar nicht?
Ich nehme alles ernst, aber was ich nicht bewerten oder verstehen kann, lasse ich einfach anderen Leute machen, weil das ist einfach nicht mein Welt. Ich bin ein Mensch der Kommunikation und nicht Kommunikation schreiben, sondern Kommunikation sprechen. Ich war immer ein Schwatzer. Und ich möchte es bleiben und ich spreche gern Augen im Augen mit allen, die es wissen möchten.
Ich bin da so ein bisschen gespalten in diesem Instagram-Rausch, den man dann letztlich irgendwo hat, wo man teilweise auch Ideen bekommt, die man selber vielleicht so nicht hatte, aber man zwischen Schwarz und Weiß relativ stark immer unterscheiden muss. Also jeder glaubt, eine Meinung zu haben. Manchmal fragt man sich, wer hat dich um deine Meinung gebeten, aber es ist... Was ist gut, was ist nicht gut dabei?
Das also mich wird Social Media, Instagram, Facebook oder TikTok oder alle, wie die heißen, nie bewegen, einen Wein zu kaufen oder zu probieren. Sag ganz ehrlich, das ist okay. Es gibt für mich Kriterien, die sehr wichtig sind. Wenn ich eine Ecke nicht kenne, einen Wein nicht kenne und einen Wein probieren möchte, das ist zuerst die Optik. Die Etikette ist für mich extrem wichtig. Und dann... Dann beschäftige ich mich mit diesem Produkt und versuche mal per Internet zu wissen, was andere darüber geschrieben haben oder denken. Und die Website von den Winzer, wie ist sie aufgebaut, wie erklärt er seine Arbeit, warum ist es so? Aber für mich ist diese optische Blick, das erste, ganz wichtig, sehr, sehr wichtig. Wie oft haben wir Weine gehabt, die sehr gut waren und die Etikette war wirklich unter alle Sau und das verkaufst du eben nicht.
Interessant, weil das Etikett missachten ja viele, also viele, die sowohl von der Weinprobierenden als auch von der Weinproduzierenden Seite sind, und daher finde ich es super interessant, dass du sagst, das Auge trinkt mit, also dass man ja, die Flasche ja vor sich stehen hat und das Etikett nicht, dann auch nicht, einordnet.
Nicht nur das, Silvio, ja. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wenn du eine Flasche Wein bestellst, mich ärgert es immer im Restaurant, dass diese Flasche Wein 10 Meter von mir entfernt bleibt. Ich möchte die Flasche sehen, ich möchte die Flasche umdrehen, schauen, wie viel Prozent Alkohol hat er. Hat der Winzer eine Information hinten geschrieben über den Boden, über die Klima, das Klima, über, es sind ethische Informationen auf einer Weinflasche, die der Konsument gerne lesen möchte. Also, wenn der Wein dekantiert ist, bitte stell mal, wer es nur für 10 Minuten, die Flasche in meine Nähe, damit ich die sehen kann. Das ist wichtig. Ich möchte einfach diese Information lesen. Die Flasche ist für der Kunde gemacht. Er muss die anfassen können, schauen können. Wer hat das gemacht? Warum? Wieso? Weshalb? Und das ist wichtig. Lass die Flasche in der Nähe der Kunde. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Viel wichtiger als ein Insta-Auftritt.
Wie sieht für dich denn eine perfekte Präsentation der Flasche aus? Also was sollte der Mitarbeiter, der Kellner über den Wein transportieren? Seine eigenen Eindrücke, das Wissen, was er da darüber hat, über den Boden, über die Art, wie der Wein gemacht ist. Es kommt natürlich immer auf den individuellen Gast drauf an, aber grundsätzlich betrachtet, wie lang sollte so eine Weinpräsentation aussehen, damit der Gast unterhalten wird, der Mehrwert, den man im Restaurant letztlich aufbringt, auch damit gerechtfertigt ist und man ein Intro für diesen Wein bekommt, dass man ihn genießen kann, verstehen kann.
Ja, das hängt erstmal von der Konstellation an. Wenn ich mit jemandem in einem Restaurant sitze und möchte mich mit ihm unterhalten, dann möchte ich so wenig wie möglich unterbrechen werden. Wenn ich aber, wie es so oft in 3-Sterne-Restaurant passiert, ein alter Sack bin mit einer etwas jüngeren Dame und wir haben uns sehr wenig zu erzählen, dann bin ich froh, wenn jemand überhaupt mit uns redet. Also an der Weinkellner vielleicht mal ein bisschen mehr zu tun, um den Leute zu unterhalten. Das ist wichtig. Aber letztendlich sollte er die Fragen beantworte ich ihm stelle. Oder der kann einfach einen Anstoß geben und sagen einfach, der Wein kommt von der südlichen Rhone. Dort sind die Böden übersät mit Geröllgestein, die den ganzen Tag Sonne speichern und abends wieder in den Boden geben. Daher ist der Wein etwas reifer, runder, alkoholreicher. Dann ist es gut. Und wenn der Kunde die nächste Frage stellt, dann soll er die beantworten. Aber wie gesagt, ich war nie gut beim Zuhören in der Schule. Also ich möchte auch da irgendwann eine gewisse Ruhe haben. Aber es hängt von der Konstellation an. Und dann habe ich natürlich den Hang, dass ich, wenn ein Essen 5 Stunden dauert, dann trinke ich 2 Flaschen mit meiner Frau, dann sind wir beide dermaßen Knülle, dass es einfach keinen Spaß mehr macht. Und nein, ich will einfach den Moment genießen, aber ich möchte auch entscheiden, wann stehe ich hier auf und wann gehe ich nach Hause, und ich möchte nur 3 Gänge essen, weil ich einfach diese 8 Gänge mit meinem Alter nicht mehr verkraften kann. Und nein, ich bin so glücklich, wie ich bin. Ich will authentisch essen, ich will irgendwo Produkte essen, die sehr gut sind, und ich möchte einen Wein entdecken, aber nicht so, dass ich eine Stunde jemanden an meinen Tisch habe, der mir über den Wein ballabert.
Wie groß ist eine optimale Weinkarte für dich? Ihr habt 45 Positionen. Es gibt teilweise Weinkarten mit 3000 Positionen.
Ja.
In einem Restaurant, worüber freust du dich? Sind es 100, sind es 200, sind es 10 Positionen, die gut ausgewählt sind?
Ich liebe Weinkarten. Ich liebe durchzublättern. Ich liebe Sachen gereift zu sehen. Aber ich liebe es auch, mit meiner Frau irgendwann widersprechen zu dürfen. Also das heißt, ich will damit 10 Minuten beschäftigt sein, dann ist es gut. Dann ist so. Aber wie gesagt, das ist meine Welt, deswegen kann ich verstehen, dass Gäste damit teilweise überfordert werden. Es ist nicht, weil du 3000 Positionen hast, dass du einen Stern mehr bekommen wirst, sondern Es, vielleicht überforderst du auch langsam alle. Das ist das Problem. Aber unsere Welt der, es hat vielleicht mit deiner Frage nichts zu tun, unsere Welt der Weinkeller hat sich ja unglaublich entwickelt. Früher war das gang und gäbe, dass man Jahrgänge gelagert hat und reifen gelassen hat. Heutzutage durch unsere steuerliche Belastung können wir uns das kaum noch erlauben. Deswegen würde ich mal gern gespannt wissen, wie viele von den Flaschen da unten liegen. Und es passiert regelmäßig, wenn du einen Wein gefunden hast, der dir gefällt, sagt, ach, der ist gerade nicht da. Klar, sicher. Das ist passiert überall. Aber also mich fasziniert es nicht mehr, eine dicke Weinkarte zu bekommen.
Neben Weinkarte gibt es ja auch Weinläden. Gab es mal einen Weinladen, der dich total begeistert und inspiriert hat auf deinen Reisen?
Ja, weil ich gelernt habe in dieser Weinladen. Den gibt es nicht mehr, weil die sich einfach übernommen haben. Aber das war Boulevard de la Madeleine in Paris, das war La Vigna. La Vigna war für mich der Becken für Entdeckung. Und das ist genau, was mich fasziniert. Ich will kein Bordeaux, ich will kein großer Burgunder sehen, sondern ich will außergewöhnliche Winzer aus Ecken Frankreich, die darauf warten, entdeckt zu werden und geholfen zu werden, weil die Weine außerordentlich gut schmecken. Das ist, was mich fasziniert. Und La Vigna war so ein Laden, der war permanent voll. Das war eine Fundgrube und ich war stundenlang da drin. Das war so schön. Das machte wirklich Spaß. Schade.
Wo hat es bei dir angefangen, deine gastronomische Laufbahn? Bei der Hotelfachschule in Straßburg seinerzeit, soweit ich
weiß. Ja, aber ich war in Lümmel. Mich interessierte Wein so gut wie gar nicht. Ich war dann im Restaurant Maître in Berlin mit 2 Michelin-Sternen. Ich war total überfordert mit dieser gigantische tolle Weinkarte. Dann war ich beim Franz Keller in Köln als Oberkellner. Da hat es angefangen zu kitzeln, weil ich war verantwortlich für die Weine. Ich habe gesagt, wenn schon, dann muss ich was verstehen davon. Und das hat da angefangen und hat dann seinen Lauf genommen.
Warum Deutschland? Also warum nach Straßburg Deutschland? Gab es da ein Angebot, was großartig war? Oder war es die Liebe, die dich hierher gezogen hat? Oder
nein.
Was hat dich an Deutschland inspiriert?
Es ist alles zusammengekommen. Was mich an Deutschland inspiriert hat, ist, was ihr alle Deutschen nicht versteht und nicht sieht. Deutschland ist ein großartiges Land, wo jeder, der morgen aufsteht, seine Aufgabe nachgeht, Erfolg haben kann. Aber nein, der Deutsche sagt am liebsten, es ist alles scheiße hier, es ist alles langweilig, es ist alles teuer, es ist gar nicht wahr. Deutschland ist ein Land, wo jeder, der tüchtig ist, immer noch großen Erfolg feiern kann. Und das habe ich sofort verstanden. Ich komme aus einem Land, wo es nur elitär geführt wird. In Deutschland kann derjenige, der auch in der Schule gescheitert ist, auch großen Erfolg feiern kann. Und das war mir von vornherein klar. Ich habe Deutschland immer gemocht und ich habe die deutsche Sprache immer geliebt und ich bin hier. Deutschland hat mir alles gegeben. Es hat mir meine Ehe gegeben, meine beiden Kinder, meinen Erfolg, meinen wirtschaftlichen Erfolg. Ich bin glücklich hier. Das ist ein Journalist hat mich mal irgendwann gefragt, Moissonnier, was ist der Unterschied zwischen einem Deutscher und einem Franzose? Dann habe ich gesagt, es ist ganz einfach. Der Deutsche, der steht morgen auf, mault und geht zur Arbeit. Und der Franzose, der steht morgen auf, mault und legt sich wieder hin. Es ist so. Es ist so, Deutschland ist nicht jeden Tag rosig. Deutschland ist nicht jeden Tag spaßig. Aber du kannst noch was bewegen in Deutschland, glaub mir. Es ist, ihr geht nach Frankreich in Urlaub, Spanien, Italien, Österreich und sagt alle, mein Gott, ist das toll hier. Klar, ihr habt Geld in der Tasche, ihr habt keine Sorge, ihr habt nur eins im Sinn. Wo gehen wir heute essen? Wo gehen wir spazieren? Welchen Museen? Wenn ich so jeden Tag in Deutschland leben würde, würde es mir auch noch mehr gefallen. Aber wenn du in Frankreich lebst und die Tatsache des täglichen Lebens erfährst, dass du teilweise 6 Monate wartest, um einen Telefonanschluss zu bekommen, weil alle faule Säcke sind oder total besoffen in einer Ecke und keine Lust haben zum Arbeiten, dann sagst du nicht mehr, was für ein tolles Land. Nein, du musst die Sache nüchtern betrachten. Deutschland macht schon Spaß. Und wir haben tolle Weine in Deutschland. Sag sofort ja, Silvio, sag sofort ja.
Ich bin beeindruckt. Ich bin beeindruckt sowohl von dieser Betrachtungsweise als eben auch von dir stetig gelebten Demut. Also was ich am Anfang schon sagte, du hast eine Meinung, du stehst zu deiner Meinung, du gibst deine Meinung auch zum Besten, was vielen anderen auch hilft, auch wenn es streitbar ist. Also auch wenn man sagt, ich bin vielleicht nicht der Meinung, Man kann ja einer anderen Meinung sein, aber zumindest hat man damit einen Diskussionspunkt, woran man sich entweder stoßen kann oder eben dem beipflichten kann, aber es regt zum Nachdenken an. Und deine Betrachtungsweise über Deutschland finde ich absolut großartig und total, total begeisternd. Und eben auch, aber der deutsche Wein ist großartig, ist einzigartig.
Ja, aber ich bin, weißt du, wir haben gerade ein Buch rausgebracht, Silvio, und das ist ein großer Erfolg. Wir haben schon 20.000 Stück davon verkauft. Wir sind bei der Spiegel-Bestsellerliste. Das ist sehr viel. Das ist unsere Geschichte in Deutschland. Ein Tisch am Fenster. Und überall, wo ich eine kleine Bühne bekomme, ob es 3 nach 9 ist oder das rote Sofa oder die ganzen Artikel, die ich schreiben, wo es über uns geschrieben wird, da habe ich immer versucht, die deutsche Position zu verteidigen. Ich finde zum Beispiel extrem schade, dass man die Goethe-Sprache nicht besser schützt. Man hat uns das SZ weggenommen. Es wird in jeder zweiter Satz ein englisches Wort reingeschmissen. Wir haben eine Sprache in Deutschland, verdammt nochmal. Lass uns die doch nützen. Unsere Kinder müssen das lernen. Es ist eine Sprache, wo Menschen ihren Leben riskiert haben, damit sie fortlebt. Und eine zweite Sache regt mich tierisch auf. Ich bin 1973 zum ersten Mal nach Deutschland gekommen als Austauschschüler in Sinzig am Rhein und bin bei der Schreiner-Familie gelandet. Das war eine furchtbare Familie. Die waren so streng und so böse und so schlimm. Und ich habe abends um 17.30 Uhr müssten wir am Tisch Platz nehmen und dann habe ich ein Holzbrett bekommen mit ein Stück Wurst, ein Stück Käse, ein bisschen Butter, Graubrot und ein Glas Limonade. Ich habe geweint. Ich habe geweint, meine Mutter angerufen und habe gesagt, Mama, die essen kalt und um 17.30 Uhr hier. Dann hat meine Mutter gesagt, Vincent, du musst da durch, das ist eben so. Und heutzutage zwischendurch sehe ich um 18 Uhr auf den Straßen von Köln überall Fahrräder unterwegs mit bestellten Pizza, Gyros, Salami, was weiß ich. Und das ist das deutsche Abendbrot geworden. Ich finde, wenn ich Politiker wäre, würde ich alles in Gang setzen, dass diese verdammte deutsche Abendbrot bei der UNESCO geschützt wird, damit unseren Urenkel wissen, früher in Deutschland hat man so gegessen. Und das ist wichtig, das ist ein Stück Kulturgut Deutschland und der musste einfach geschützt werden. Zwischendurch finde ich das deutsche Abendbrot eine großartige Sache.
Wenn es zelebriert wird und wenn es, ich glaube, da gibt es aber Parallelen auch zu eurer Art, also in Frankreich, da entschuldige, wenn ich dich jetzt noch nach Frankreich stecke, aber nach der französischen Tischkultur, es ist Kommunikation. Es ist beieinander sitzen und es ist sich austauschen, es ist reden. Und der große Nachteil eben bei diesem Lieferservice, der letztlich herrscht, dass jeder für sich alleine ist oder oftmals für sich alleine ist und man nicht an einem Tisch ist und sich vom Fernseher, vom Internet oder vom Spielen, was auch immer, aber man sitzt nicht mehr beieinander, man kommuniziert nicht mehr. Und das ist, glaube ich, eigentlich eher das, was noch trauriger ist, neben dessen, natürlich, dass man nicht selber kocht oder nicht das Essen zelebriert, was ja, es wird zum Stoffwechsel und es ist nicht mehr der Genuss, den man eigentlich damit, auch mit Graubrot, auch mit guter Wurst oder mit gutem Käse letztlich zelebrieren kann.
Natürlich. Und das ist Tradition. Das muss man einfach so sehen. Es ist deutsche Tradition.
Nicht nur deutsche. Also ihr macht das vielleicht anders als in Deutschland, aber am Tisch sitzen und Familie genießen, Menschen genießen, Interaktion. Das ist erstrebenswert und vielleicht ein Ziel, sowas wieder aufzuleben. Also mir war das persönlich auch mal sehr, sehr wichtig, dass man am Tisch zusammenkommt und sich dort austauscht und zusammen kocht. Also so wie du es auch jeden Abend zelebrierst. Gibt es für dich noch Wünsche, Ziele, Aufgaben, die du vorhast, weil du ja so viel schon erreicht hast. Also du warst
wir haben gar nicht erreicht, Silvio. Das ist totaler Quatsch.
Du warst in der absoluten Spitze der deutschen Gastronomie. Du bist einer der bekanntesten Gastronomen, die es in Deutschland gibt. Ihr habt eines der bekanntesten Bücher geschrieben, die es derzeit oder überhaupt in der Gastronomielandschaft gibt. Also wenn du nicht viel erreicht hast, wer dann? Also ich mag diese Demut, ich mag auch das,
es hat mit Demut nichts zu tun.
Tiefstapelst, aber
es hat auch damit nichts zu tun. Es hat damit zu tun, dass wir Rückschläge haben, wie alle anderen, und du stehst von heute auf morgen wieder da und musst einfach gucken, dass es vorwärts geht, dass es einfach erwirtschaftet wird, dass es einfach Geld verdient wird, dass alles bezahlt werden muss. Und wir müssen gucken, dass wir unsere Rente zusammenstemmen, dass es unsere Kinder, auch wenn die erwachsen sind, das sind und bleiben unsere Kinder, auch eine vernünftige Zukunft aufgebaut bekommen. Das alles ist eine tägliche Herausforderung. Ich glaube, was Liliane und der Moissonnier bezeichnet, ist einfach, wir sind beide von zu Hause abgehauen. Liliane, es waren 11 Kinder, da gab es gar nichts zu essen, sie müsste weg. Und bei mir war das ein Vater, der ein absoluter Despot war und der wollte immer über Leben und Tod entscheiden. Und wir wollten partout nie da zurück. Also es ist eine Flucht nach vorne. Und das ist in der Seele drin und das wird immer so bleiben. Und wir haben das nie gemacht, um Erfolg zu haben. Oder wir wollten einfach überleben. Und das wollen wir heute immer noch. Es ist nun mal so. Das darf man nicht vergessen. Wir können, auf gut Deutsch gesagt, nicht unseren Arsch auf einen Stuhl setzen und sagen einfach so, und jetzt, da kommt wieder die nächste Jodbotschaft, glaub mir. Und die Kollegen, die selbstständig sind, die jetzt zuhören, werden vollkommen verstehen, was ich jetzt sage. Es ist ein harter Kampf, jeden Tag. Lieber Silvio, zum Schluss sage ich, was ich immer sage, weil ich es meine, das Leben ist doch schön, oder?
Das Leben ist großartig. Also das Leben ist großartig. Und ich finde auch, dass wir in unserem Beruf eine Situation, eine Position haben, die einfach großartig ist, weil wir mit schönen Dingen zu tun haben, weil wir mit schönen Momenten, auch neben dem Stress, auch neben dem ganzen wirtschaftlichen Druck, den du erwähnt hast, etwas haben, was bereichernd ist. Und ich möchte mich nicht jeden Tag mit Zahlen beschäftigen. Und auch wenn ich raus gerade aus dem Beruf so aktiv bin, ist es schön, sich damit zu beschäftigen und mit schönen Dingen wie Wein, wie Gastronomie und mit Menschen zu beschäftigen.
Mit Menschen vor allen Dingen, richtig, genau, ja. Weil es gibt unfassbare, tolle Menschen, die noch zu entdecken sind in unserer Nähe. Das ist wichtig. Ja, Silvio, alle, die mit meiner Denkweise nicht einverstanden sind, die können alle ihre Meinung auf info@lemoissonnier.de.
Das schneide ich sehr gerne rein.
Nein.
Beantwortest du jede Nachricht? Also
jede Nachricht.
Reagierst du auf jede Nachricht oder?
Ja, die ernst gemeint ist ja. Also wenn ich merke, da ist jemand, der redet nur Stüss und hat, dann lasse ich den so mit links liegen. Sonst, ja klar, natürlich, sicher. Und ich lasse mich auch gerne belehren. Wenn einer mit konstruktiven Argumenten kommt, dann bin ich gerne dabei. Es ist eben, diese Interaktion ist eben die Energie, die wir alle brauchen und das bringt mich so oder so weiter. Und das ist wichtig. Das ist ganz wichtig.
Finde ich auch gut. Also dann darüber nachdenken. Man hat ja einen Stil, wenn man einen Stil hat, wenn man sich Gedanken meistens darum gemacht hat. Und manchmal verrennt man sich auch. Und wenn jemand eine konstruktive Meinung hat, finde ich das auch sehr, sehr gut, wenn er die äußert und einem hilft, nochmal über seine Position nachzudenken.
Das ist richtig. Aber das Wichtigste, glaube ich, ist, lass einfach den anderen so leben, wie er es am liebsten tust. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und solange dass du den nicht stört und er dich nicht stört, dann ist es in Ordnung, dann ist es okay. Du musst nicht sein Bett, sein Tisch und seine Zahnbürste teilen.
Respekt und Demut. Das liebt Vincent. Das lebt er wie kaum ein anderer. Und das aber mit Aufrichtigkeit, ja, mit Autorität, mit Geradlinigkeit, mit einer unglaublichen, nicht nur Weinliebe, Gästeliebe, gastrosophischer Liebe. Er betrachtet die Dinge realistisch und ich glaube, da gehst du mit mir konform. Er ist einzigartig. Danke, lieber Vincent, dass du unser Gast warst. Diese 2 Stunden vergingen so unglaublich schnell. Und dieses kleine Zeitzeugnis deines Schaffens, deines Seins, deiner großartigen Leistung, die du so selbstverständlich spielst, weil du es bist, hiermit festzuhalten, war eine große Ehre und Freude für uns. Danke, dass du uns deine Zeit geschenkt hast, deine Worte, deine Gedanken. Und natürlich auch ein riesen Dankeschön einfach an dich. Fürs Dabeisein, fürs Zuhören, fürs Mitfühlen, fürs Feedback geben, fürs Anregungen geben. Mich würde wirklich mal interessieren, ob jemand wirklich schon alle Folgen gehört hat. Sei so lieb und schreib mir. Ich meine, alles zusammengenommen wären das jetzt fast 80 Folgen, über 180 Stunden Sommeliers, 180 Stunden Podcast, 7,5 Tage am Stück gehört. Durch das Feedback auf Instagram, durch die Erwähnung teilweise über E-Mails,
merke ich, dass einige ziemlich dicht bei uns sind. Also ganz, ganz lieben Dank dafür. Und noch ein ganz großes Dankeschön an die Schlumberger Gruppe. An die Häuser Schlumberger, Segnitz, Consiovini und an das Privatkundenportal Bremer Weinkolleg. Dafür, dass ihr, dass sie uns zur Seite stehen, uns begleiten, uns unterstützt, händisch und finanziell und dieses Podcast-Format eigentlich erst möglich macht. Denn dank Ihnen ist nach dem Freitag vor dem Freitag. Ist nach dem Podcast vor dem Podcast? Und ich freue mich auf die kommende Woche, freue mich auf den kommenden Freitag. Freue mich nach Vincent Mosinet auf eine neue Sommeliere und auf meine nächste Gästin aus dem Aqua in Wolfsburg, Anna-Helene Herpers.
Bonjour, ich bin Jennifer Himmel, Inhaberin vom Les Deux Dinsbach im Weingut Künstler in Hochheim. Wie habe ich Vincent kennengelernt? Über einen gemeinsamen Freund, Franz Keller. Franz hatte mir damals erzählt, du musst unbedingt mit mir nach Köln fahren, da gibt es ein Unikat, Le Moissonnet, da müssen wir hinfahren. Gesagt, getan. Und so habe ich ungefähr vor 10 Jahren Vincent kennengelernt. Oh mon Dieu, kann ich dazu nur sagen, im positiven Sinne. Wirklich von der ersten Sekunde die Tür aufgemacht, direkt nach Frankreich versetzt gefühlt. Und dann kommt auch noch dieser Gastgeber um die Ecke. Nicht nur äußerlich wirklich charakteristisch mit seiner Fliege, sondern auch von seinem Charme, seiner Direktheit. Und ich als Halbnormannin habe leider nicht diesen französischen Akzent, den ich mir sehr, sehr wünschen würde. Was ich an Vincent sehr schätze, ist wirklich diese Direktheit. Und das zu kombiniert mit diesem Charme, auch dieses Verschmitzte, ja, wirklich immer das passende Wort dabei. Und einfach, dass er sich treu bleibt. Das finde ich einfach heutzutage unverwechselbar. Und ich habe ihn von der ersten Sekunde mich einfach wohl gefühlt. Ein Stück Frankreich in Köln. Und seitdem begleitet eigentlich Vincent uns auch im Restaurant mit seiner tollen Weinauswahl. Die Affinität, wirklich herausragende kleine Weingüter zu finden, hat mich auch direkt beeindruckt. Und deshalb sind auch einige Weine vom Le Moissonnet auf unserer Karte. Ja, und ich muss einfach sagen, man kann seinem Charme nicht widerstehen. Und ich sage einfach nur Chin Chin. Vincent ist eine Reise wert, gemeinsam mit seiner Frau Liliane, was sie dort 30 Jahre wirklich auf die Beine gestellt haben, ist unverkennbar für unser Land, muss ich wirklich sagen. Und ich als Halbfranzösin kann nur sagen Chapeau und mach weiter so.